Hallo und willkommen im Serien-Junkies Podcast. Ja, heute mal mit einer kleinen Extra-Ausgabe. Und zwar eigentlich müssten wir hier gar nicht als die Serien-Junkies sitzen, sondern als die Film-Junkies. Denn dieses Mal geht es um die Oscars, die Oscar-Verleihung. Nächste Woche findet sie statt in der Nacht vom 2. auf den 3. März.
Die 86th Annual Academy Awards.
Die Rache der Sith.
Die werden verliehen, die Goldjungen, und wir Serien-Junkies. Wir sind natürlich auch große Filmliebhaber, ist ja klar. Und deswegen haben wir uns heute mal zusammengesetzt, um ein bisschen über die Oscars und die Filme zu reden, um ein bisschen abzuspinnen drüber, wer könnte gewinnen, wer sollte auf keinen Fall gewinnen, wer sind unsere persönlichen Favorites, und all das werden wir jetzt mal so ein bisschen über die Länge dieses Podcasts diskutieren.
Über die nächsten 4 Stunden.
Über die nächsten 73 Stunden diskutieren. Warum sitzen wir hier? Wir sitzen hier vor allem auch wegen Watch Ever, die so freundlich sind, diesen Podcast zu präsentieren. Was ist Watch Ever? Watch Ever ist die Flatrate für Serien und Filme, die kriegt man für knapp 9 Euro, also genau genommen 8,99 Euro im Monat. Die ersten 30 Tage sind allerdings kostenlos und das Angebot ist auch jederzeit monatlich kündbar. Mehr Infos gibt es dazu unter www.watchever.de. Also schaut mal rein. Und wir sind schon ganz gespannt, nächste Woche in die Oscars reinzuschauen. Ich muss euch noch vorstellen, ist euch gar nicht aufgefallen, dass ich das noch gar nicht gemacht habe? Oder schaut ihr deswegen alle so betreten nach unten? Liebe Kollegen, ich bin der Philipp und meine Oscar-Junkies mit mir heute sind der Axel.
Hallo.
Der Adam.
Bonjour.
Und die liebe Hannah.
Hey ho.
Jetzt habe ich dich zuletzt gelernt, wie unhöflich
Philipp,
von mir.
Das kenne ich schon aus dem Walking Dead Podcast. Ja. Und das kenne ich
jedes Mal. Mir ist auch schon öfter mal aufgefallen.
Jedes Mal denke ich drüber nach, aber ich denke, es ist fast eine Art von,
hallo.
Eine Art von, ja, eben. Gleichberechtigung, dass du mich nicht
vorwegnimmst. Ja, genau. So weit sind wir nämlich.
Eben, genau. Wir sind so progressiv hier, aber Adam hat es ganz richtig erkannt, das geht immer nach dem Uhrzeigerprinzip und Axel sitzt nun mal im Uhrzeiger am nächsten zu mir und deswegen geht das immer so reihum. Was machen wir denn heute? Wir schauen uns ein bisschen die Nominierten an und dann diskutieren wir drüber, wer denn gewinnen soll und würde. Wir nehmen uns da aber natürlich nicht alle Kategorien vor, denn ich glaube, wenn wir jetzt hier uns hinsetzen würden und sagen, darüber diskutieren würden, wer denn den besten Oscar für den Tonschnitt kriegt, dann würden wahrscheinlich
das könnte Anna ganz gut machen.
Das wäre die geballte Expertise auf jeden Fall.
Das wäre, ich, ja, jetzt schon Kostüm und Make-up.
Also wir konzentrieren uns eher so auf die großen Kategorien, liebe Leute, damit das auch alles ein bisschen spannend und nicht ganz so diffizil und ins Detail geht. Das Ganze werden wir also so machen, wir diskutieren so die einzelnen Kategorien und dann hat jeder Redakteur hier im Podcast 2 Stimmen. Einmal dafür abstimmen, dafür, wer den Oscar gewinnen sollte, seiner Meinung nach. Und die 2. Stimme ist, wer den Oscar gewinnen wird. Weil das ist ja leider oftmals nicht dasselbe bei den Oscars. Die Oscars sind ja auch eine durchaus politische Veranstaltung oder medienpolitische Veranstaltung, wo es öfters mal auch gar nicht so sehr um die eigene Leistung geht oder um die erbrachte Leistung geht, sondern eher darum,
ob man Harvey Weinstein im Rücken hat oder nicht.
Richtig. Ob gerade der Bass stimmt, ob man gerade irgendwie in ist, ob man gerade auch einfach mal dran ist. Wird ja bei den Oscars auch gerne einfach mal Leute kriegen einen Oscar dafür, dass sie ihn eigentlich vor 2 Jahren hätten kriegen sollen, aber dann ihn nicht bekommen haben. Das ist öfter mal der Fall. Ich gebe mir nochmal einen ganz kleinen Ausblick auf die größten Filme, die nominiert sind. Wir besprechen die Kategorie bester Film ganz am Schluss. Aber nur, um nochmal so einen kleinen Überblick zu bekommen über das gesamte Programm. Und nominiert für den besten Film dieses Jahr sind American Hustle, der zusammen mit einem anderen Film die Nominierungsliste übrigens anführt. Der ist insgesamt für 10 Oscars nominiert. Dann haben wir das Paul Greengrass-Drama Captain Phillips mit Tom Hanks als geiselgenommenen Frachterkapitän vor der Küste Somalias. Der hat insgesamt 6 Oscar-Nominierungen. Dallas Buyers Club, das AIDS-Drama mit Matthew McConaughey und Jared Leto, auch ganz hoch im Kurs und insgesamt für 6 Oscars nominiert. Gravity, der Bildburner, der uns komplett das Hirn rausgeblasen hat im letzten Herbst, auch für 10 Oscars nominiert. Her, die Geschichte um einen Mann, der sich in seinen Computer oder in sein Betriebssystem verliebt, hat insgesamt 5 Oscar-Nominierungen. Nebraska von Alexander Payne, mal eher was für die Arthouse-Crowd, die so den dezenten Schwarz-Weiß-Film favorisiert. Der hat 6 Oscar-Nominierungen. Und dann gibt es auch noch das britische Drama Philomena. Für 4 Oscars ist das insgesamt nominiert. Und dann noch 2 große Kandidaten. 12 Years a Slave. Ganz, ganz viel Bass um dieses Sklavendrama. Für 9 Oscars ist das insgesamt nominiert. Und zu guter Letzt Martin Scorseses The Wolf of Wall Street, der insgesamt 5 Nominierungen eingeheimst hat. Ja, wer von diesen Filmen den Preis für den besten, den Oscar für den besten Film des Jahres mit nach Hause nehmen darf, das debattieren wir am Ende, liebe Leute. Der wird ja auch bei den Academy Awards immer am Schluss verliehen. Wir fangen aber mal an mit den Schauspielern. Das macht ja die Academy auch immer so, mit den Nebendarstellern. Ich glaube, das ist immer so, die erste Kategorie ist, glaube ich, immer Best Supporting Role. Ich weiß aber jetzt nicht, ob Male oder Female. Wir sind aber höflich.
Wenn es nach dir gehen wird, wahrscheinlich Male.
Ja, genau. So hast du es doch ausgedrückt.
Genau, so habe ich es auch ausgedrückt. Aber jetzt brechen wir mit der Tradition und ich fange jetzt ganz höflicherweise an mit der Kategorie Best Performance by an Actress in a Supporting Role. Ich lese mal kurz vor, wer nominiert ist. Sally Hawkins für Blue Jasmine. Ich komme mir vor wie die Ansagerin bei Academy. Sally Hawkins for Blue Jasmine.
Ich finde, Adam sollte jetzt noch die Musik nicht immer singen.
For August Osage County.
Ja, das war
For August Osage County. Julia Roberts. For 12 Years a Slave. Lupita Nyong'o. For American Hustle. Jennifer Lawrence. And for Nebraska, June Squibb. Ja, das sind sie also, die 5 Kandidatinnen. Ja, jetzt sag doch mal, Leute, wer mag seinen ersten Tipp abgeben, beziehungsweise wer mag seinen ersten persönlichen Favoriten aus dieser Kategorie mal benennen? Freiwillige vor.
Meine persönlicher Favorit ist J-Law.
Einfach nur aus Grund der allgemeinen J-Law.
Ja, ich mag J-Law schon immer. Ich weiß gar nicht, hat sie schon einen Oscar? Nee.
Ja,
oh, sie hat schon
einen
Oscar.
Stimmt,
der hat doch erst letztes Jahr.
Ja, und der war auch toll, der Film. Und ich meine, American Silver Linings war toll. Was, Silver Linings gefällt euch nicht?
Nee.
Okay, was ist mit euch los? American Hustle hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich fand, sie war einer der wenigen Lichtblicke in dem Film, gemeinsam mit Amy Adams. Und ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, dass ich von den 5 aufgeführten Filmen nur 3 gesehen habe.
Das ist ja jetzt schon mal gar kein so schlechter Schnitt. Ne?
Ja, aber deswegen, keine Ahnung, Osage Country, das würde ich mir, glaube ich, nicht angucken. Und Nebraska steht ganz oben auf der Liste, aber habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Und es wird, ja, Sally Hawkins ist Britin, ne?
Ja.
Ja, vielleicht gewinnt sie ja.
Einfach Jasmine. Nur aus dem Grund,
weil sie Britin ist. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt zusammenhängt. Ich habe einfach mal was gesagt.
Da schaffst du jetzt den perfekten Anschluss, weil da mache ich nämlich gleich weiter, weil Sally Hawkins wäre mein persönlicher Favorite. Also ich mochte Blue Jasmine total gern. Haben jetzt, glaube ich, mittlerweile hier im Büro alle mitgekriegt. Ich habe den Film auch in der Kritik sehr gut, sehr hoch gelobt. 5 Sterne und so. Also Sally Hawkins hat meiner Meinung nach diesen Oscar durchaus verdient. Erstmal ist sie seit Jahren eine Bank. Das ist einfach eine Frau, die habe ich noch nie eine schlechte Performance gegeben sehen, egal in welchem Film. Und sie schafft es auch, du hast gerade richtig gesagt, sie ist Britin, aber in dem Film natürlich nicht. Da ist sie so ein Working Class West Coast American.
Ja. Und in der wohl größten Wohnung, die es in San Francisco gibt.
Naja, es ist ein Woody Allen-Film. Ne? Also ich finde, und vor allem sie macht es sehr charmant. Sie ist so der ideale Counterpart zu der furchtbar überkandidelten Figur von Cate Blanchett in Blue Jasmine. Und ja, mein Herz schlägt für sie. Aber ich glaube, sie wird es nicht machen, denn ich tippe auf Lupita Nyong'o für 12 Years a Slave. Für den Film sehe ich einfach eine Menge Bass. Ich habe in ganz vielen Kritiken, vor allem auch ihre Performance, immer als sehr positiv herausgestellt wahrgenommen. Ja, und die Supporting Actress Oscar ist auch so eine Kategorie, wo gerne auch mal Newcomer und so Erst-Debütantinnen und so Leute, die eigentlich fast noch unbekannt sind, ausgezeichnet werden. In den Hauptrollenkategorien eher immer so die alten Hasen und die altbewährten ausgezeichnet werden, ist beim Supporting Oscar durchaus mal die ein oder andere Newcomerin auch am Zug. Denn Lupita wird's machen. Hannah, was denkst du?
Also ich muss gestehen, ich habe alle Filme gesehen und ich fand Lupita in 12 Years a Slave... Irgendwie ist sie mir nicht sonderlich aufgefallen. Ich, 12 Years a Slave, wir werden später noch drauf kommen, fand ich gut. Aber sie, gerade dass sie eine Nominierung bekommen hat als beste Nebendarstellerin, würde ich fast so ein bisschen auf das rassistische Hollywood zurückführen, die ja gerade in den letzten Jahren eigentlich immer einer schwarzen Darstellerin die beste Nebenrolle oder sogar Hauptrolle Nominierung gegeben haben, aber nachher das eigentlich nie erfüllt haben. Also wir hatten es, glaube ich, letztes Jahr hier mit, ich werde nicht versuchen, den Namen auszusprechen, mit der von Beast of the Southern Wild, der Kleinen.
Kawanzi Wallace oder wie
das. Dann hatten wir es ja vor kurzem, ein paar Jährchen schon her, hier mit hier Precious, ne?
Ja.
Aber
die ist doch Hauptdarstellerin.
Nee, Nebendarstellerin.
Sie
war Hauptdarstellerin, aber die von, mit W, ne? Wallace war von, also ich habe das Gefühl, es ist so ein
bisschen... Die hat aber doch gewonnen auch. Nee. Doch, The Precious hatte doch, Dingensbummens gewonnen.
The Precious hatte gewonnen, Liebe. Aber hier die...
Nein, sie hat nicht gewonnen, ihre Mutter hat gewonnen. Monique hat für Precious gewonnen.
Aber, also ich habe das Gefühl, dass es sozusagen in Hollywood so ein bisschen der Trend ist, dass man, ne, man gibt die Nominierung, aber nachher nicht den Preis. Und ich würde zum Beispiel fast auch sagen, zu diesem Film, die Rolle wäre mir nicht aufgefallen und dass sie überhaupt nominiert wurde, fand ich sehr ungewöhnlich. Also mich würde wundern, wenn sie den Preis bekommt. Auch zurück zu Philip, Blue Jasmine hatte ich Probleme mit. Ich werde aber nachher beim Film nochmal drauf eingehen. Ich glaube nicht, dass Sally Hawkins ins Gewinnen wird, obwohl doch bei mir ist es eigentlich unterschiedlich. Also ich kannst du auch rausschneiden gerne. Also ich glaube auch, dass Sally Hawkins ihn gewinnen wird, aber ich habe einen ganz anderen Kandidaten, dem ich es gönnen würde. Also Jennifer Lawrence, klar, ich liebe sie auch seit The Burning Plane. Ich kann ja gar nicht oft genug sagen, wie sehr ich diesen Film liebe. Aber du kannst nicht einer 24-Jährigen oder 23-Jährigen, wie alt ist sie, die letztes Jahr beste Hauptdarstellerin gewonnen hat, kannst du nicht dieses, sie wird ja durchdrehen.
Vor allem nicht für American Hustle, es tut mir leid, aber also, wir kommen da nochmal drauf. Aber
und June Squibb würde ich auch sagen, Nebraska hat sie eigentlich wenig Chancen. Also ja, ich würde sagen, Sally Hawkins hat Chancen und wird ihn auch bekommen, aber mein absoluter Favorite hier, und ich meine, da bin ich wirklich auch alleine, ich weiß auch in den Forecasts in Hollywood sehr alleine, wer wirklich gut war, war Julia Roberts in August Osage County. Also ganz abgesehen davon, dass der Film mir relativ gut gefallen hat. Ja, es ist ein Theaterstück-Verfilmung und es ist ein Kammerspiel und alle Schauspieler sind bekannt, aber Julia Roberts war superb.
Superb,
hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es sehr schön, sie wiederzusehen. Ich finde, man sieht sie ja doch relativ selten. Ich meine, Eat, Pray, Love muss man, glaube ich, nicht erwähnen. Das war ziemlich bodenlos.
Das ist aber auch, glaube ich, so der einzige Film, an den ich mich jetzt aktiv erinnern kann, aus den letzten 5 Jahren mit Julia Roberts.
Wo ich echt nur dachte, bitte, wann fährst du nach Hause? Aber gut. Nein, sie war wirklich, und dann fiel mir auch erstmal wieder auf, wie gern ich sie angeschaut habe.
Sie hat auch noch die böse Königin in dem einen Schneewittchen-Film gespielt, in dem nicht
Spieglein.
Also wie gesagt, wo ich mich sehr freuen würde, wäre Julia Roberts. Ich würde mich sehr wundern über Lawrence und Nyong'o und würde mich, wäre okay mit Hawkins und Squibb.
Also ich glaube, dass es absolut nicht Julia Roberts machen wird. Das ist auch der Film, den ich davon nicht gesehen habe. Aber ich finde, ich habe jetzt keinerlei Buzz irgendwie davon mitbekommen, dass die Rolle...
Nein, wie ich ja auch sagte, Julia Roberts wird ihn nicht bekommen.
Also die ist, glaube ich, die Kandidatin, die den am sichersten nicht bekommt, aus meiner Sicht. Sally Hawkins, ja, hat mir gut gefallen in dem Film. Weiß ich jetzt nicht, ob das Oscar-würdig war. Jennifer Lawrence mag ich auch gerne, aber nicht in American Hustle unbedingt. June Squibb fand ich, war einer der besten Teile von Nebraska. Das ist so ein Ding, ich weiß ja nicht, bei den Männern machen die es ja mal gerne, dass sie so dem Elder Statesman mal den Oscar geben. Und hier könnte es vielleicht auch so sein, dass Squibb den Oscar dafür bekommt, da weiß ich aber nicht.
Sagen wir jetzt mal so, Judi Dench hat damals für Shakespeare in Love den Oscar bekommen, für ihren Mini-Auftritt als Queen Elizabeth, Elizabeth?
Victoria,
Entschuldigung, ja. Und ich muss dir zustimmen, Adam, ich sehe durchaus auch so Außenseiterchancen für June Squibb. Sie ist ja auch irgendwie so ein verlässliches Gesicht schon seit Jahrzehnten. Und sie war ja vor allem auch in den Alexander Payne-Filmen immer großartig. Sie war ja schon in About Schmidt, war sie die Ehefrau von Jack Nicholson am Anfang.
Aber mein Wunschkandidat ist trotzdem Lupita Nyong'o für 12 Years a Slave, weil ich es komplett anders sehe als Hannah. Und sie ist ja in der zweiten Filmhälfte quasi die Hauptdarstellerin neben unseren lieben Herren Fassbender und
Geofor.
Genau.
Aber Geofor ist doch die ganze Zeit der Hauptdarsteller.
Ja, aber ich meine, in der zweiten Hälfte des Filmes übernimmt sie quasi eine sehr wichtige Rolle. Also Frau Nyong'o vor Oscar.
Also ich fasse nochmal unsere Predictions zusammen. Wir haben dann 2 Predictions für Lupita Nyong'o. Ja. Habe ich das richtig verstanden, Adam? Deine Prediction war?
Meine war Sally Hawkins.
Deine war Sally Hawkins.
Hawkins
und auch
oder Squibb. Hawkins.
Zweimal Hawkins, zweimal Nyong'o. Zum Mitnehmen bitte.
Squibb, Nyong'o.
Kommen wir zu den Actors in a Supporting Role. Ich lese kurz vor, wer nominiert ist. Einmal Barkhad Abdi für Captain Phillips. Einmal Bradley Cooper für American Hustle. Dann haben wir Jonah Hill für The Wolf of Wall Street. Einmal Michael Fassbender für 12 Years a Slave. Und zu guter Letzt Jared Leto für Dallas Buyers Club. Adam, wer ist der Supporting Actor deines Herzens?
Also, ich mach's mal wieder mit dem Negativen zuerst. Auf gar keinen Fall Bradley Cooper.
Diese Haare.
Jonah Hill auch nicht.
Nee.
Der kriegt keine Rose von mir nicht heute.
Ja. Ich meine, die Nominierung war doch auch schon ein bisschen crazy.
Ja, also zum zweiten Mal. Wir haben
für
uns
diese
ja auch
Rolle nominiert zu werden. Das ist ja.
Aber schon die zweite What the Fuck Nominierung für Jonah Hill nach Moneyball. Also, woher
also
kommt
für die ist es noch noch gerechtfertigter als für Moneyball, in aber Tat, trotzdem ja. komplett crazy.
Mir hat Fassbender sehr gut gefallen in 12 Years a Slave, weil er einfach so ein hassenswertes Arschloch ist, dem man irgendwie eine Bestrafung an den Hals wünscht. Aber ich glaube fast, dass es Jared Leto machen wird in Dallas Buyers Club.
Auch ganz ehrlich, er war fantastisch.
Und bei mir ist es genau andersrum. Ich bin relativ überzeugt davon, dass Fassbender gewinnen wird und Jared Leto leer ausgehen wird, obwohl ich es Jared Leto mehr gönnen würde.
Hannah, siehst du das auch so?
Also ich würde euch beiden auch recht geben, dass die beiden natürlich da am wahrscheinlichsten sind, dass sie den Oscar bekommen werden. Und Fassbender, dürfen wir auch nicht vergessen, war für Shame nominiert und ist leer ausgegangen. Ich glaube, war er nochmal nominiert danach?
Da zeigt er schon sein Gemächt und dann kriegt er noch keinen Oscar.
Das ist nicht. Aber auf jeden Fall, er ist schon unter den sehr, sehr guten und Oscar-Preis. Ja. Also er hätte es schon verdient, ne, mit seiner Vergangenheit. Und bei Jared Leto hat auch gute Rollen gespielt.
Aber hat halt wenig gespielt.
Aber Jared Leto geht halt immer so ans Extrem. Hat er ja auch in Requiem for Dream zum Beispiel gemacht und jetzt wieder mit dieser Runterhungerrolle für Dallas Buyers Club. Ne?
Wir dürfen ja auch nicht vergessen, ich meine, wenn wir uns zurückdenken an Jordan Catalano, wo er ungefähr gar nicht geschauspielert hat, sondern einfach nur geguckt hat. Ne? Das ist schon irgendwie...
Aber war das reicht doch auch bei diesen großen Augen.
Ich denke auch, ich habe neulich mal eine Folge wieder gesehen und dachte, ich war so verliebt in diesen Typen. Und der ist einfach hier nur total dumm. Der ist strohdumm.
Da warst du nicht alleine, Hannah.
Ja, kenne ich etliche Mädels. Also er sieht halt immer so aus wie so ein verletztes Reh, der Jared Leto. Ne?
Und also ich würde auch sagen, ich könnte damit leben, wenn einer von beiden es bekommt. Ja. Wäre ich sogar sehr glücklich, würde mich nicht stören. Mein Herz schlägt aber fast ein bisschen mehr für Jared Leto, weil ich ihn einfach doch wahnsinnig bewegend fand in Dallas Buyers Club.
Ich sehe, wir sind da alle ungefähr auf einer Linie, denn ich bin da wie Adam tatsächlich. Ich würde den Oscar auch mal Fassbender geben, einfach weil er schon seit Jahren immer so gut ist und so konsistent gut ist. Ich glaube auch, dass er gute Chancen hat. Ich glaube, letztendlich wird er trotzdem knapp verlieren gegen Jared Leto, dessen Performance einfach so viel Buzz erzeugt hat über die letzten paar Monate, der immer ganz oben genannt wurde als Kandidat, der einfach ein guter Schauspieler ist. Das muss man echt einfach mal neidlos eingestehen. Als Musiker finde ich ihn zum Davonlaufen, aber als Schauspieler kann er es.
Hoffentlich hört Lenker
das auf dem Podcast. Genau.
Jemand aus unserem Büro möchte mich jetzt erwürgen. Aber ja, Jared Leto wird es wohl machen. Also wir haben 2 Stimmen für Leto, 1 Stimme für Fassbender und Hannah?
Leto.
Dann haben wir 3 Stimmen für Leto. Jared Leto also for Fassbender. The win. Dann waren das die Actor in a Supporting Role und dann kommen wir jetzt zur Best Performance by an Actor in a Leading Role. Ich lese kurz die Nominierten vor. Christian Bale für American Hustle, Bruce Dern für Nebraska, Leonardo DiCaprio for The Wolf of Wall Street, Chiwetel Ejiofor für 12 Years a Slave und Mahogany, Matthew McConaughey für Dallas Buyers Club. Hannah, erste große Kategorie, für wen schlägt dein Herz und für wen schlägt dein Hirn?
Jo, also ich habe alle Filme gesehen und ich muss gleich vorweg sagen, dass ich nicht glaube, dass Bale ihn wiederbekommen wird. Auch gerade nicht für American Hustle. Ich habe auch wie viele andere Probleme mit American Hustle. Ich denke einfach, nein, bitte nicht. Und ich wäre auch ein bisschen grantig, wenn er ihn kriegen würde. Nebraska, Bruce Dern, wie gesagt, Nebraska hat mir überhaupt nicht gefallen. Da werden wir später auch noch zukommen. Und Bruce Dern, ich finde ihn einfach total spooky. Soll vielleicht ja auch der Grund sein, dieser Rolle. Aber auch für alle jetzt Serienjunkies, die zuhören und Big Love gern geschaut haben. Der Typ ist einfach spooky und ich sehe ihn immer noch ins Waschbecken pinkeln. Sorry.
Hatte er in Big Love den Vater seiner Tochter gespielt? Mhm.
Den Verrückten, ne? Den Verrückten da
also
in dem Compound.
Tochter.
Genau.
Ja.
Dann Dern, ne? Leo Bruce DiCaprio, Wolf of Wall Street, das ist einfach typisch Leo, ne? Diese Rolle spielt er irgendwie schon zum 17. Mal, habe ich das gefühlt. Und 12 is a Slave, ja, könnte man machen, aber natürlich Matthew McConaughey. Oh, also er war einfach fantastisch. Ganz davon abgesehen, wie die sich beide auf Jared Leto natürlich runtergehungert haben. Also als man dann, ich weiß gar nicht, ob das Special Effects waren oder nicht, die kleinen dünnen Oberschenkelchen von Matthew McConaughey sieht, das ist ja schon gespenstisch geradezu. Also er muss ihn kriegen. Also ich werde laut aufschreien in der Nacht zum Montagmorgen, wenn McConaughey ihn nicht bekommt.
Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, Hannah, dass du laut aufschreien wirst, weil ich relativ überzeugt davon bin, dass Chiwetel Ejiofor den Oscar bekommen wird. Also der Film hat einfach so viel Buzz, meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt.
Hey.
Da kann man später drüber streiten. Aber ja, also sieht irgendwie danach aus und McConaughey, der ist vielleicht noch nicht lang genug in dieser
McConaissance,
danke, dass er jetzt schon Oscar-würdig ist in den Augen der Akademie. Aber ich würde ihn auch McConaughey wünschen, weil ich einen riesigen Boy-Crush auf ihn habe, seit ich ihn in True Detective gesehen habe und seit ich ihn interviewt habe.
Also dein Herz für Matthew, dein Hirn für Jewel Tell.
Genau.
Adam, wie sieht's bei dir aus?
So sehr ich Leo auch mag und es mir egal, ob er 17 Mal in denselben Film mitspielt oder nicht, würde ihn nicht kriegen für The Wolf of Wall Street. Das wäre nicht gerechtfertigt in diesem Fall. Bruce Dern wird ihn, glaube ich, auch nicht bekommen. Christian Bale? Nee. Er hat zwar wieder eine Plauze sich zugelegt und die tollsten Haare des Jahres, aber auch der wird ihn nicht bekommen. Für mich ist es auch ein Wettkampf zwischen Chiwetel und...
Wie heißt er mit Nachnamen, Adam?
Ejiofor. Ihr wisst schon, wen ich meine.
Für Chiwetel, genau.
Chewie.
Chewie. Ich glaube, Chewie macht bei mir das Rennen und bekommt auch den
Chewie Oscar. Chewie gegen Mahogany.
Und kann sich ganz knapp gegen Mahogany durchsetzen.
Also ich finde, es ist dieses Jahr wirklich ein unglaublich offenes Rennen in den großen Schauspieler. Also in der männlichen Kategorie ist es wirklich was, wo, wenn die Konkurrenz so ein bisschen schwächer wäre, hätte jeder dieser Kandidaten dieses Jahr, glaube ich, Chancen in einem schwächeren Jahr. Mhm. Aber dieses Jahr ist wirklich, Christian Bale ist ein toller Schauspieler schon immer, wenn es eine Best Performance
bei Choleriker.
Best Performance by a Hairpiece in a Leading Role geben würde, dann würde es auf jeden Fall Christian Bale gewinnen für American Hustle. Ich glaube auch, dass Bruce Dern durchaus Chancen hat, weil es ist wahrscheinlich das letzte Mal in seiner Lebenszeit, dass er einen Oscar gewinnen könnte und der Mann ist schon durchaus eine Legende in gewisser Weise. Mhm. Ne? Also und vor allem ist er lang dabei und die Academy-Mitglieder sind auch alle lang dabei und da sind manchmal Leute, die kennen sich schon seit 50 Jahren und so. Logisch, dass man dann denjenigen seinen alten Buddy wählt. Also ich glaube schon, dass Bruce Dern Chancen hat. Ich glaube sogar, dass Leo Chancen hat. Und Chewie hat auch Chancen. Aber ich glaube, letztendlich wird es auf Chewie versus... Es gibt ja dieses wunderbare Szenario der Split Vote. Ja. Ja, und ich könnte mir tatsächlich ein Szenario vorstellen, in dem Matthew McConaughey und Chiwetel Ejiofor die Vote splitten und der lachende Dritte ist dann tatsächlich Bruce Dern. Also das kann ich mir vorstellen, dass das passiert, gerade weil die beiden Vorrunner so stark sind, dass ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass es da auf so ein Kopf-an-Kopf-Rennen rauslaufen könnte. Letztendlich muss ich aber auch sowohl mit dem Herz als auch mit dem Hirn sagen, Matthew, ne? Of course it's yours.
Do it, baby, this year.
Do it. Ja, ich meine, es ist einfach sein Jahr. Er rockt zurzeit im Kino, er rockt im Fernsehen. Der Mann ist nicht auf zu stoppen im Moment.
Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass er ja gerade in den letzten Jahren auch sehr viele solche Rollen angenommen hat. Er hat sehr viel Indie gespielt, er hat sehr viele gute Rollen. Es ist nicht mehr jetzt irgendwie der Loverboy aus irgendeiner Rom-Com. Nee. Das hat er wirklich in den letzten Jahren bewiesen.
Selbst wenn es Dallas Buyers Club gar nicht gegeben hätte, Matthew McConaughey könnte sogar für Mudd hier stehen, in genau derselben Kategorie. Das wäre auch plausibel.
Wenn er gewinnt, dann sollte er einmal blank ziehen, wie früher. Und seinen oben
immer.
Oben ohne Körper.
Aber dann bitte mit ein paar mehr Kilos drauf wieder.
Alright, alright. Academy Award.
Ja, er hat sich heruntergehungert, während er Wolf of Wall Street gedreht hat. Hat er schon angefangen, sich runterzuhungern, hat pro Woche 5 Kilo verloren, glaube ich. Oder noch
das ist auch ungesund, oder?
Naja.
Ja, aber er hat es irgendwie erklärt, dass es gibt so einen ganz stringenten Plan, dass man einfach jeden Tag so und so viel Gramm verlieren muss und jeden Tag das Gleiche isst und jeden Tag irgendwie das gleiche Programm hat. Er hat irgendwie nur Suppe gegessen.
Dschungelcamp.
Erstmal kurz ins Dschungelcamp rein.
Hat sich mittlerweile bisschen angelegt.
Aber selbst auch bei Wolf of Wall Street, ich weiß nicht, ob ich habe ja einen Podcast auch gehört, wie er schön angefangen hat mit diesem Song. Ne? Ja. Ich meine, der Auftritt ist so kurz. Wie lange ist der? 5 Minuten? 10 Minuten?
Ja, du selbst zu kurz. Das hättest du Oscar nominieren können. Ich meine, William Hurt hat damals für History of Violence, wurde nominiert, war 2 Minuten on screen oder sowas. Da ist Mahogany
Judy Dench hatte 3 Minuten. Ne?
Ja, also das ist, und ich finde, er hätte sogar eine Supporting-Nominierung verdient gehabt. Es ist
Mehr als Jonah Hill.
Lass mal noch mal 1 Minute kurz McConaughey Love zu. Ich finde, es ist auch wirklich bemerkenswert, sowohl bei True Detective als auch bei Dallas Buyers Club. Der Mann ist so ein Weltstar und trotzdem bist du sofort bei den Figuren immer. Du bist bei Dallas Buyers Club, du siehst nicht Mahogany, du siehst Ron Woodruff heißt er, glaube ich. Ne? Ja. Diesen coolen, aber irgendwie furchtbar schlaksigen Typen. Und dann bei True Detective hast du auch sofort Russ Cole und nicht McConaughey vor dem Kopf, vor dem geistigen Auge. Und
Philipp, ist dir was aufgefallen? Du hast True Detective gesagt.
Ja. Ja. Ich lerne dazu, liebe Leute. Bis zum Ende der Serie, zum Ende der Staffel kann ich es dann. McConaughey, ne?
Wir haben nur einen. Oder? Ich glaube, Adam war nur
Adam.
Gegen. Adam war gegen ihn.
Boo, Adam.
Chewie! kommen wir zur nächsten zweiten großen Schauspielkategorie. Best Performance by an Actress in a Leading Role. For American Hustle, Amy Adams. For Blue Jasmine, Kate Blanchett. For Gravity, Sandra Bullock. For Philomena, Judi Dench. And for August Osage County, Meryl Streep. Now Axel.
What do we say? Ich bin für help, help, help. Also Sandra Bullock.
Lovelace, what?
Charlotte Gainsbourg.
Das war jetzt meine beste Sandra Bullock Impression aus Gravity. Also my heart pumps for Sandra. Mhm. Ich fand den Film fantastisch, fand ihre Performance fantastisch, auch wenn man nur ihr Gesicht sieht.
Du fandst Gravity fantastisch?
Das ja, ich fand Gravity.
Ich dachte, du bist nicht so der Sci-Fi-Mensch.
Nee, obwohl es ist ja auch, kein Sci-Fi-Film.
Ja. Also ein bisschen. Naja, egal.
Ja, es ist halt nicht alles korrekt, aber es ist kein Science-Fiction-Film, klassischer. Ja, ich finde sie super. Ich hoffe, dass sie ihn bekommt, aber hat wohl recht starke Konkurrenz von Cate Blanchett, kann ich mir vorstellen. Sie hat auch ziemlich cool gespielt, aber ich finde solche leichten Woody Allen-Komödien meistens nicht so wirklich Oscar-würdig. Das sind zwar nette Filme, aber...
Aufpassen.
Ja, ich weiß, dass ihr das alles toll findet, aber ich fand den Film sehr nett. Ich habe den gern geguckt, aber ist kein Oscar-Material für mich. Deswegen hoffe ich, dass Sandra Bullock kriegen wird. Glaub aber, dass Cate Blanchett ihn kriegen wird.
The Oscar goes to Amy Adams Cleavage. Nein, Hannah glaubt ja, dass... Ah ne, da nehme ich mal nichts voraus.
Keine Spoiler hier. Keine
Spoiler. Keine Meinungsspoiler. ich bin für Cate Blanchett in Blue Jasmine. Ich mach's ganz kurz. Fantastische Performance. Diese Ich versuche es spoilerfrei zu halten, aber die Szene am Schluss, wo sie auf der Parkbank sitzt, fand ich ziemlich stark zum Beispiel. Ja. Und überhaupt diese ganze Nummer, die sie da abzieht, das ist sehr, sehr beeindruckend.
Im Chanel-Kostüm.
Ja. Sie ist eine Naturgewalt in diesem Film. Sowohl die Figur als auch die Schauspielerin.
Also ich gebe euch natürlich recht, Kate. Ne? Kate war superb, mein Lieblingswort, in Blue Jasmine. Ich hatte auch Probleme mit Blue Jasmine. Ich bin sonst ein großer Woody Allen-Fan. Er hat auch sehr viel schlechte Filme gemacht in den letzten Jahren. Mit Blue Jasmine hatte ich meine Probleme. Kann auch sein, dass es irgendwie der Tag war, an dem ich es geguckt habe. Ich fand, es war wirklich nicht meins.
So, wenn Kopfschütteln ein Geräusch machen würde, Leute.
Sie war, wie gesagt, sehr gut. Ich habe auch hier in der Kategorie alle Filme gesehen. Und das ist ja schon krass, ne? Wenn wir schauen, das sind ja alles Oscar-Gewinner, ne? Bis auf Amy Adams. Amy Adams bereits zum vierten Mal nominiert. Ich bin ein großer Fan seit Jahren auch von ihr und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich würde es ihr so wünschen, einfach weil sie schon so oft leer ausgegangen ist und die anderen vier Damen, wie gesagt, schon einen Oscar haben. Mindestens einen, wenn Meryl Streep hat sie.
Aber Sandra Bullock könnte mal einen richtigen Oscar kriegen, ja. Also nicht für dieses komische Football-Ding.
Das ist so ein bisschen mein Mitleids-Oscar, wenn man so will. Ich glaube auch, dass Kate ihn machen wird, einfach weil sie gut war und auch ihr Oscar für Aviator war ja auch ein bisschen...
Wieso? Okay, keine Diskussion an dieser Stelle.
Und ich hätte ganz ehrlich auch keine Probleme, wenn Sandra Bullock ihn bekommen würde, weil ich würde da absolut Axi recht geben. Ich fand Gravity auch sehr, sehr gut. Das Einzige, was mich stören würde, wäre wieder Judi Dench. Wir für Philomena, ich nenne es einfach
Philomena.
Für Martin sagen. Ich habe den Film gesehen und sie sagt wirklich gefühlt 10.000 Mal Martin. Natürlich spielt sie gut, aber ich finde es jetzt auch keine Oscar-worthy Performance, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und Meryl Streep bei August Osage County, so gut ich ihn fand. Du denkst wirklich in jeder Szene, es ist halt Meryl Streep, die gerade ihren nächsten Oscar gewinnen will. Mhm. Ne? Du denkst wirklich immer so... Scene.
Ja.
Ne? Es ist wirklich, sie spielt fantastisch, aber ich meine, mittlerweile kennen wir auch schon die Gestiken von ihr und es ist fast too much. Too much.
Der weibliche Daniel
Day-Lewis. Also, mein Herz sagt Amy Adams, mein Verstand sagt Kate.
Darf ich noch kurz einen Nachtrag machen? Meine zweite Position ist dann auch Sandra Bullock übrigens.
Genauso bei mir übrigens. Ich habe auch, bevor ich Blue Jasmine gesehen habe, dachte ich mir auch, Sandy, das ist der nächste Oscar, hast du clever gemacht. Ich fand auch, dass sie in Gravity, vor allem wenn man bedenkt, in welchen Umgebungen dieser Film gedreht wird. Ja, sie ist praktisch komplett allein, meistens nur vor Bluescreen unterwegs gewesen. Und in solchen Situationen dann durchaus, also für mich jedenfalls, solche Emotionen rauszukehren, das machst du nicht einfach mal so. Das ist eine Kunst für sich. Insofern, ja, Sandy, wenn es dann halt diese Cate Blanchett nicht geben würde, ne, da hört es dann halt leider auf, denn... Sorry, sowohl Herz als auch Hirn sagen eindeutig, Kate, das Ding gehört dir. Es gibt keinen Zweifel. Wenn Kate Blanchett nicht den Oscar für Blue Jasmine gewinnt, dann falle ich komplett vom Glauben ab. Dann brenne ich das Sinistar nieder. Nee, das vielleicht nicht. Aber ich denke kurz drüber nach, es vielleicht zu machen.
Darf ich da noch kurz eine Sache ansprechen? Ja. Habt ihr nicht noch eine Twitter-Wette zu laufen?
Ja, ich bin so sicher, dass ich sogar gewettet habe auf Twitter mit Leuten. Cate Blanchett wird gewinnen gegen Amy Adams. Es stimmt schon, Amy Adams hat noch nie gewonnen im Gegensatz zu allen anderen hier. Und ich würde ihr auch den Oscar mal sehr gönnen und machen wir uns nichts vor, sie wird den Oscar gewinnen. Jetzt halt nicht dieses Jahr, aber dann halt nächstes Jahr oder übernächstes. Also,
für Man of Steel 2 als
genau. Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Sie hat noch 20 Jahre glanzvolle Karriere vor sich. Insofern, der Oscar wird ihr früher oder später gehören, aber nicht für American
Hustle. Man muss auch sagen, ganz ehrlich, bei American Hustle, glaube ich, wird Amy Adams ihn nicht bekommen, denn wenn man sich mal das Pacing anschaut von American Hustle, finde ich, ist es schon krass, dass gerade zum Ende hin, gerade Amy Adams Rolle sehr viel weniger Screentime hat und dann halt Jennifer Lawrence Rolle total im Mittelpunkt steht und sie einfach so super spielt, gerade zum Ende hin, also Jennifer Lawrence, dass, glaube ich, fast Jennifer Lawrence Amy Adams den Oscar gestohlen hat, weil sie gerade am Ende einfach wirklich zu sehr im Fokus steht
und Oscar.
Sie fast an die Wand spielt. Aber nur deswegen, weil halt, wie gesagt, die Rolle von Amy Adams so minimal dann zum Schluss ausgebaut wurde. Deswegen würde ich dir sogar fast recht geben, Philipp.
Sollte Meryl Streep gewinnen, gibt es hoffentlich Buhrufe. Sorry, die Frau braucht jetzt nicht noch den vierten Oscar. Drei reichen wirklich. Also ganz ehrlich, wie gierig kann man sein? Kommen wir mal weg von den Schauspielern. Kommen wir mal so ein bisschen zu etwas kleineren Kategorien und fangen an mit bester animierter Film des Jahres. Ich lese kurz vor, wer nominiert ist. Einmal Die Croods, einmal Ich einfach unverbesserlich 2, dann Ernest und Celestine, dann Die Eiskönigin, völlig unverfroren, aka Frozen, und zu guter Letzt Katze Tachino, aka The Wind Rises. Das ist der letzte Film von Hayao Miyazaki. So, ich muss da gleich ganz ehrlich anfangen und sagen, ich habe keinen dieser fünf Filme gesehen. Es tut mir leid, deswegen kann ich auch nicht wirklich einen Tipp abgeben.
Ich habe 3 gesehen.
Ich habe 2 gesehen.
Dann macht ihr doch mal.
The Groots wird es nicht machen, obwohl ich den eigentlich ganz nett fand für so einen DreamWorks-Film.
Der war ja unsagbar erfolgreich.
Ja, aber noch erfolgreicher war Ich einfach unverbesserlich 2. Der jetzt, glaube ich, inzwischen ganz arg an der Milliardengrenze schabt am Boxoffice und auch noch in China kürzlich gestartet ist und deswegen noch ein bisschen Geld eingenommen hat. Den fand ich eigentlich super sympathisch, aber ich glaube nicht unbedingt das Oscar-Material ist. Ich glaube, das machen die Eiskönigin und der Miyazaki-Film unter sich aus.
Kurze Frage, was ist denn hier Ernest und Celestine?
Das ist, glaube ich, ein französischer Animationsfilm. Okay. Und ich glaube, da die Academy amerikanischer ist, werden sie einfach für die Eiskönigin stimmen.
Aber sag mal, dieser The Wind Rises, ist es irgendwie so ein Drama oder ist es auch so eine leichte Komödie wie die anderen?
Ich muss sagen, den habe ich leider gar nicht gesehen.
Ja, ja, da geht es um den Mann, der die modernen Kampfflugzeuge entwickelt hat in Japan vor dem Zweiten Weltkrieg. Also das ist für einen Zeichentrickfilm ein relativ ernsthaftes Thema. Ich meine, Miyazaki ist ja...
Macht er nicht meist eher ernsthaftere Themen?
Ja, aber oft sehr viel fantastischer. Also wenn man jetzt an Filme wie Prinzessin Mononoke zum Beispiel denkt oder an Castaway, das ist mit Tom Hanks auf der Insel. Spirited Away. Und
aber
das
sind ja keine so Schenkelklopfkomödien.
Nee, überhaupt nicht. Das sind wunderschöne Kinder- und Fantasy-Filme. Natürlich hat Miyazaki eigentlich mal, ich weiß gar nicht, ob er schon einen Oscar hat. Hat damals nicht Spirited Away gewonnen?
Ich glaube ja.
Oh Mann, man bräuchte immer so ein Research-Team hier im Rücken, damit man das alles gleich fact-checken kann.
Hat, glaube ich, damals die Pixar-Dominanz aufgebrochen um 2002.
Was ja bemerkenswert ist, wie du es gerade sagst, Adam, dieses Jahr kein Pixar-Film nominiert.
Genau.
Und das ist erst zum zweiten Mal überhaupt in der Geschichte dieser Kategorie der Fall.
Ja, die Monster-Uni hat es leider nicht geschafft. Und nächstes Jahr wird es auch keinen Pixar-Film geben, weil es kein Pixar-Film
in 2020 siehst du mal, da hätte ich doch vielleicht mitreden können, weil ich das... Der einzige Animationsfilm, den ich gesehen habe, war die Monster-Uni.
Wir haben kurz Fact gecheckt mit unserem Fact-Checking-Room hinten im Rücken. Der sagt tatsächlich, Spirited Away, aka Chihiros Reise ins Zauberland, hat damals einen Oscar gewonnen. Wäre also nicht der erste Oscar für Miyazaki. Ich glaube aber auch, Adam, abgesehen davon, dass ich jetzt nichts gesehen habe und es deswegen nicht richtig beurteilen kann, Frozen wird's machen, weil der Film, die Amis lieben Frozen, oder?
Ist auch ein schöner Film, also ja. Kann man nicht sagen.
Also ich habe Frozen auch gesehen und war überrascht. Mir hat er echt ganz gut gefallen. Ich fand ihn sehr viel besser als hier, wie ist nochmal, mit der Rothaarigen?
Merida oder Brave.
Genau, sehr viel besser als Brave. Ich war ein sehr großer Fan von Despicable Me 1, deswegen hatte ich mich sehr auf 2 gefreut. Mir hat 2 wenig gefallen. Ich weiß aber, dass meine Mutter und mein Bruder den irgendwann gesehen haben, erst kürzlich, und die haben gekreischt vor Lachen. Wirklich, die haben jede... jede Minute mindestens 5-mal gelacht.
Es sind die Minions. Ja. Ohne die Minions wäre dieser Film komplett baden gegangen. Aber die kriegen ja jetzt auch ihren eigenen Film.
Weil zum Beispiel Frozen war jetzt ja wirklich kein Schenkelklopfer. Also ich fand, da war ja auch Singsang drin, was viele vielleicht ein bisschen abgeschreckt hat. Es war fast eher so, wirklich so ein bisschen musicalartig. Und das wird jetzt auch ein Musical, ne? Also irgendwie so.
Es ist mehr an Ariel dran als an irgendwas anderem.
Aber so allein der Buzz, den der Film generiert hat, jetzt auch bei amerikanischen Kritikern oder so, kann man sich ja schon vorstellen, dass der so ein bisschen der Frontrunner ist.
Ja. Er ist halt vor kürzerem gelaufen, ne, als Despicable Me 2. Ich glaube, das ist fast sein Vorteil, weil ich glaube, der Buzz war fast größer bei Despicable Me 2, würde ich sagen.
Der kritische Buzz?
Nee, der normale Buzz.
Ja, das stimmt.
Aber sozusagen Frozen hat mehr Oscar-Buzz, weil der lief ja erst kürzer.
Kommen wir zur nächsten Kategorie. Eine Kategorie, in der wir Deutschen theoretisch nominiert sein könnten, es aber nicht sind dieses Jahr. Du wolltest es vortragen, Hanna. Sag doch mal, wer ist denn nominiert für Best Foreign Language Film of the Year?
Ich wollte es vortragen und ich muss gleich vorweg sagen, ich habe keinen einzigen davon gesehen und ich wollte es auch nur vortragen, weil der Film, der es hätte werden sollen, nicht nominiert wurde, aber da komme ich gleich noch sind. Und ich bin so dankbar, Exi, dass du mit mir hier sitzt, damit wir uns wehren können gegen diese beiden Banausen hier.
Hast du ja noch gar nicht gesehen, oder?
Doch, Philipp hat es gesehen.
Also. Ich noch nicht.
Also, nominiert für Best Foreign Language Film of the Year ist The Broken Circle aus dem Land Belgien.
Fantastischer Soundtrack übrigens.
L'Image Manquante aus Kambodscha. The Hunt aus Dänemark, von Thomas Vinterberg übrigens. Wahrscheinlich der bekannteste Regisseur unter den 5, würde ich jetzt einfach mal vorwegnehmen. La Grande Bellezza.
Bellezza,
genau. Sorry, mit der Handbewegung auch. Wenn du die größte Schönheit aus Italien. Ich weiß, dass da hatte ich etwas drüber gelesen, also ein bisschen was auf jeden Fall. Und Omar.
Omar becoming.
Aus Palästina. Also auch eine interessante Runde. Aber wer natürlich nicht nominiert wurde, da es auch den Regeln nicht entsprach, ist Blau ist eine warme Farbe aus Frankreich. Och, und ich glaube, Axel gibt mir recht. Mit Abstand hätte einfach dieser Film diesen Oscar verdient.
Ohne alle anderen gesehen zu haben, kann ich definitiver Sicherheit sagen, dass mein Lieblingsfilm der letzten 5 Jahre den Preis verdient hat.
Ich hätte eigentlich am Anfang dieses Podcasts so einen Disclaimer aufsprechen sollen. Warnung vor multiplen Erwähnungen von Blau ist eine warme Farbe durch 2 bestimmte Personen wird eindringlich gewarnt.
Aber wenn euch das interessiert, ihr könnt gerne jederzeit den Podcast, den Hanna und ich dazu aufgenommen haben, wo wir uns anderthalb Stunden
dazu auslassen. Heiratet den Film doch.
Oder ich würde es auch, wenn ich könnte.
Oder Axel und Hannas
wenn er nicht lesbisch wäre.
Unsere Twitter-Feeds. Ja. Denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass einfach die Hauptdarstellerin, Axel kann sie aussprechen,
Adele Exarchopoulos,
auf jeden Fall nominiert hätte werden sollen für die beste Hauptrolle.
Ja, stimmt.
Ich stimme da sogar zu, ja.
Was sie auch hätte werden können. Also der Film hätte nicht nominiert werden können.
Und Lea Seydoux natürlich für die beste Nebenrolle.
Nochmal die Frage, kann der Film nicht im nächsten Jahr nominiert werden? War da nicht so eine strange Regel?
Also er hätte auf jeden Fall nicht für dieses Jahr nominiert werden, weil er, glaube ich, zu früh rauskam, oder? Nicht zu spät, sondern zu früh.
Zu früh? Der kam doch erst letztes Jahr raus.
Er hat doch schon die Goldene Palme gewonnen.
Das ist ja auch viel wichtiger.
Genau. Zu spät? Ja, dann kam er zu spät. Dann hätte er, würde er für nächstes Jahr nominiert werden? Ach, strange. Aber ich glaube nicht, dass ein Film so viel später dann nominiert wird. Ne? Aber auf jeden Fall, weil die Regeln ja anders sind. Das ist ja auch so crazy. Also sie hätte nominiert werden können.
Wollen wir mal kurz über die Filme, die tatsächlich nominiert sind, reden? Also ich bin auch etwas gehandicapt in dieser Kategorie. Ich habe lediglich einen Film davon gesehen. Das war The Hunt, die Jagd von Vinterberg mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle, der tatsächlich auch ein ganz guter Film ist. Kann man mal reingucken. Ziemlich auffühlender Psychothriller. So.
Hat eigentlich niemand von uns Broken Circle gesehen, weil darüber habe ich auch nur...
Wenn es nur nach dem Soundtrack ginge, dann würde ich den nominieren. Ich habe den einer Freundin zum Geburtstag geschenkt und die findet den ganz fantastisch.
Und du hast den Soundtrack gehört, du nicht den Film gesehen?
Ja, hast du ich wollte viel geweint beim Soundtrack?
Sie hat bei dem Film geweint. Aber ich auch. Das ist so schön. Das ist wirklich fantastische Musik.
Ich sehe Adam auch zu Hause hier Frozen singen und weinen.
Ja, na und? Lass mich doch.
Bei Frozen muss ich mal an dieses Madonna-Lied denken.
You only see me.
Ach so, stimmt, ja.
Ich denke, Frozen, cause your heart's not open.
Nee, ich höre ihn singen zu Hause so, let's build a snowman.
Ja.
Habt ihr Tipps, Leute? Best Foreign Language Film. Ich weiß wirklich, ich bin leider etwas überfragt. The Broken Circle habe ich viel auch dazu gelesen. Kann mir gut vorstellen, dass der das wird.
Ja, glaube ich auch.
Und ich glaube hier, wie gesagt, die große Schönheit aus Italien. Ich versuche es nicht nochmal auszusprechen. Also da habe ich recht viel drüber gelesen, dass Kritiker den doch sehr, sehr gut fanden.
Ich hatte es so genervt, dass auf den Plakaten immer Martini-Fett drauf stand, weil es ja irgendwie so ein bisschen die Geschichte von dem Martini-Typ ist, oder? Alter, und das sieht dann immer so nach so krass billigem Product Placement auf und deswegen habe ich mir den Film nicht angeguckt.
Also bevor wir jetzt hier Poster und Trailer beurteilen, gehen wir mal lieber weiter, sonst wird es ein bisschen peinlich hier doch. Nächste Kategorie ist Best Achievement in Cinematography, also bekannt als beste Kamera. Nominiert sind Gravity, Inside Llewyn Davis, Nebraska, Prisoners und The Grandmaster. Sehr starke Kategorie, wie ich finde. Und auch sehr schön zu sehen, dass wenigstens in dieser Kategorie Inside Llewyn Davis nominiert ist. Ein Film, den ich wirklich sehr, 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 sehr mochte, beziehungsweise immer noch sehr, sehr mag. Und der auch wirklich wunderschön gefilmt ist. Also der ganz, ganz tolle Bilder hat.
Vielleicht auch hier ein kleines Shoutout an den lieben Thomas, der ja sonst auch immer in den Film-Junkies-Runden dabei ist, der aber leider krank ist gerade. Ich hoffe, er hört zu. Der aber, glaube ich, auch ein sehr großer Fan vom Film war.
Ja, ich war vor kurzem mal im Flugzeug gesessen und gedacht, ah, schaue ich mir jetzt was an, was ich noch nicht kenne, oder schaue ich mir einfach nochmal Inside Llewyn Davis an? Habe ich mir nochmal Inside Llewyn Davis angeguckt und auf Rückflug gleich nochmal, weil es einfach so schön war. Inside Llewyn Davis ist mein Blau, ist eine warme Farbe, ja.
Philipp, du findest den Film so toll wegen der Katze wahrscheinlich auch, oder?
Ich mag die Katze sehr, sehr gerne, aber ich mag eigentlich alles. Ich mag die Performances, ich mag die Stimmung, ich mag die Musik. Ja, und die Katze hilft natürlich.
Musik ist wieder mal fantastisch.
Trotzdem, wenn ich noch kurz meinen Tipp abgeben darf, also unheimlich starke Kategorie, unter anderem ist ja auch Roger Deakins nominiert für Prisoners, der auch, weiß ich nicht, ob das ein wahnsinnig guter Film war, aber es waren wahnsinnig starke Bilder. Ist klar, Deakins, ein Killer, ne? Ist der beste und wahrscheinlich auch im Moment bekannteste Kameramann in Hollywood. Der macht alles hübsch. Ich glaube aber doch, am Schluss wird es Gravity machen, weil einfach Wahnsinn, ne? Allein der Anfangsshot in Gravity killt ja so eigentlich fast alle Konkurrenz. Oder?
Wir haben doch auch einen super langen One-Take, ne, in Gravity.
Wir haben eigentlich fast nur super lange One-Takes.
Nee, also ich bin auch voll...
Aber das sind ja alles Fake-One-Takes, wenn du so willst, ne?
Computer. Ja, ich meine, der ganze Film ist ja eigentlich fake. Aber
wie, die haben das nicht echt im Weltraum gedreht?
Nee, aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, Gravity wird und sollte auch gewinnen. Ich fand ja die Arbeit bei Prisoners auch ziemlich gut, fand das sogar das Beste an dem ganzen Film. Aber ja, da vor allem so ein bisschen die Bildkomposition, nicht unbedingt die Kameraarbeit an sich, also die Kamerafahrt.
Ich weiß nicht, ich finde, Deakins hat einfach ein unglaubliches Talent, Landschaften abzubilden. Ja. Und das ist jedes Mal, also das hat man schon in No Country for Old Men gesehen, das hat man schon auch, das hat man selbst in Skyfall gesehen, den James Bond-Film, den er ja auch gemacht hat. Atemberaubende Landschaftsaufnahmen und auch hier in Prisoners diese Winterlandschaft, wie er das so einfängt in seiner ganzen Stimmung. Toll. Trotzdem mehr Liebe für Gravity auch für dich, oder?
Genau.
Adam, wie sieht's bei dir aus?
Obwohl ich so das Amerikaner-Gefühl von Nebraska ziemlich gut finde und sehr gerne mag, stimme ich euch zu und würde, glaube ich, Gravity hier den Oscar verleihen, einfach weil es alles fantastisch aussieht.
Also ich fand auch bei Prisoners die Kamera mit Abstand am besten. Ist mir auch das wirklich das, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Ich fand es ein bisschen schade, dass er ungefähr 17 Mal dieses es regnet draußen und du bist drin im Auto. Ne? Diese Szene gab es irgendwie zigmal. Man darf aber nicht vergessen, dass Deakins schon 11-mal nominiert wurde und 11-mal leer ausging.
Boah.
Also das ist schon bitter. Und ich bin ja jemand, der immer dann irgendwie Mitleid hat mit denjenigen, die schon oft leer ausgegangen sind. Mein gutes Herz, was ihr mir ja nie glaubt.
Deakins hat tatsächlich noch nie gewonnen.
11-mal nominiert.
Das ist ja Martin Scorsese-haft.
Und deswegen, also wenn man sich das nochmal vorstellt, ich habe das erste Mal wirklich mir seinen Namen gemerkt hier bei The Assassination of Jesse James, ne, bei The Coward Robert Ford. Ja. Ich fand, das war einer der Filme, der war, ich weiß nichts mehr von dem Film, nur dass sie irgendwie rumstanden. Aber ich habe den sogar mehrfach gesehen, weil ich diese Bilder so unfassbar schön fand. Also das darf man nicht vergessen. Und natürlich auch Kundun, Fargo, ne, Shawshank Redemption, es ist alles Deakins. Und jetzt True Grit natürlich. Ne, fantastisch. Also dieser Mann hat es auf jeden Fall verdient, aber Gravity, ich gebe euch absolut recht, die Kameraarbeit, ich möchte gar nicht wissen, wie verrückt die war. Also wie drehst du so einen Film? Und wir wissen ja auch, was es da für technische Probleme auch gab und Erfindungen eigentlich gab für diesen Film. Ja. Also wenn nicht einer von den beiden es bekommt, schreie ich wieder meinen Fernseher an.
Also wenn Deakins den Oscar bekommt, werde ich mich auch ganz sicher nicht beschweren. Also das ist mal klar. Gut, kommen wir weg von der besten Kamera zu der nächsten sehr interessanten Kategorie. Eine Kategorie, von der ich ja auch persönlich großer Fan bin, und zwar Best Documentary Feature. Bester Dokumentarfilm. Kurz die Nominierungen. Einmal The Act of Killing von Joshua Oppenheimer. Dann Cutie and the Boxer von Zachary Heinzeling und Lydia Dan Pilcher. Dirty Wars von Rick Rowley und Jeremy Scahill. Al-Midan, auch bekannt als The Square, von Jihan Nujaim und Karim Amir. Und 20 Feet from Stardom von Morgan Neville. Wie schaut's aus, Kinder? Habt ihr überhaupt was gesehen? Raus mit der Sprache.
Passe. Ja. Ich will mir unbedingt The Act of Killing angucken, weil ich darüber sehr, sehr viel nur Gutes gehört habe. Und deswegen glaube ich auch, dass der den Oscar kriegen wird.
Das steht auch schon seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist bei Watch Ever. Ich wurde bisher immer ein bisschen von der 2 Stunden und ein bisschen Laufzeit abgeschreckt. Aber irgendwann demnächst werde ich es nochmal.
153 Minuten, glaube ich. Ich gebe zu, ich habe 3 Filme dieser 5er-Kategorie gesehen. Allen voran natürlich The Act of Killing. Hatte, fand ich, auch sehr viel Buzz. Ich weiß noch, als der Trailer rauskam und wir den hier auch in der
Filmtag... Die Prämisse ist natürlich fantastisch.
Genau, vielleicht willst du einmal, oder Philipp, vielleicht erzählst du einmal, worum es in dem Film eigentlich geht, weil es ist so crazy, das kann man sich gar nicht vorstellen.
In dem Film geht es um Indonesien, beziehungsweise um ein Massaker, das damals Ende der 60er unter der Suharto-Regierung in Indonesien, oder war einer von den Vorgängern, der so ähnlich hieß, ne?
Genau, Sukarno, also der Putsch Sukarnos, wo dann Suharto an die Macht kam.
So, vielleicht erzählst du einfach, wenn du es besser weißt, Hannah. Unglaublich. Genau, und was da so pervers ist an dieser Situation in Indonesien, ist, dass die ganzen Leute, die damals dieses Massaker durchgeführt haben, also da wurde an chinesischen Immigranten und vor allem, also man wollte sozusagen die Kommunisten aus Indonesien vertreiben und praktisch das Land säubern, was dazu geführt hat, dass einfach mal über 1 Million Menschen innerhalb weniger Tage schlichtweg massakriert wurden. Und die Leute, die das damals organisiert und durchgeführt haben, die sind immer noch auf freien Fuß. Da gab es nie sowas wie Nürnberger Prozesse oder irgendwie eine Art von Kriegsverbrechertribunal oder irgendwas. Diese Leute, die schwerste Kriegsverbrechen begangen haben, die mit eigenen Händen Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen umgebracht haben, die laufen immer noch frei auf der Straße herum und sind teilweise sogar oder sind respektierte Teile der Gesellschaft in Indonesien. Und Oppenheimer ist da einfach hingefahren und hat die einfach getroffen und hat die einfach mal gefragt, wie das da so war, wie das ihre Einstellung zu der ganze Sache damals ist. Und dann wird es noch besser, dann wird es noch
perverser,
ja, dann wird es noch kranker. Dann stellen sie in einem Filmprojekt nach, was sozusagen damals bei den Massakern passiert. Die rekreieren die Massaker nochmal für ein Filmprojekt und die Leute, die damals tatsächlich mitgewirkt haben, spielen dann auch in diesem Film mit und sehen sich auch hinterher die Bilder an. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch mehr erzählen soll, weil das ist einfach alles schon so heftig. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, wie wenn jemand im Jahr 2014 einen Film mit Joseph Goebbels machen würde oder mit Heinrich Himmler, wie sie zusammen durchs KZ Dachau gehen und so ein bisschen nachstellen, wie sie damals irgendwie, keine Ahnung, die Endlösung diskutiert haben. Ungefähr so ist das in diesem Film. Also das ist, da kriegt man ganz viel über die Natur des Menschen, über das Animalische im Menschen, über die Bestie im Menschen in diesem Film kann man da in Erfahrung bringen. Und das ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Insofern fällt es für mich auch nicht schwer, The Act of Killing eindeutig als Favorit in dieser Kategorie zu sehen. Ich glaube, da ist gar keine Frage dabei. Oder neben Cate Blanchett als für Blue Jasmine ist das wirklich die Kategorie, wo ich mir fast hundertprozentig sicher bin, da mich auch zu wetten traue. The Act of Killing wird es machen und sollte es auch machen.
Gebe ich dir absolut recht. Also vielleicht nochmal vorweg für die Leute, die es jetzt demnächst mal schauen. Der Film ist gerade bei Watch Ever auch zu sehen. Es ist natürlich ein Original mit Untertiteln. Also macht euch gefasst, auch relativ lang Untertitel zu lesen. Es wird relativ viel auch geredet in diesem Film. Aber die Zeit geht natürlich relativ schnell vorüber, weil, wie gesagt, dann mit Filmszenen, also es passiert ja auch sehr viel in diesem Film. Und auch die Aufarbeitung, wenn wir sie so nennen wollen, der Personen, die involviert waren in diesen Massakern, kommt natürlich auch zur Sprache. Ja, also es ist auf jeden Fall sehenswert. Ich glaube, man ist fasziniert von diesen 150 Minuten. Ich warne aber schon mal vorweg, es ist, obwohl du die Gräueltaten von damals nicht siehst, also du siehst kein, ich weiß gar nicht, ob es Originalmaterial gibt von 1965, nee. Du siehst nichts davon, aber es ist teilweise unerträglich zuzuschauen. Es ist wirklich harter Tobak. Ich würde es auch nicht mit vielleicht zu jungen Kindern oder Schwestern
schauen. Um Gottes Willen, nein.
Es ist unvorstellbar. Und wie dann wirklich auch ja Leute, genau, wenn es dann um Materialien geht, wie sie gemordet haben, also sei es um Drähte, um Stöcker und Macheten, wie Köpfe abgeschlagen wurden, wie diese ganze Logistik des Todes. Wir wissen ja auch, wie schaffst du 1000 Menschen weg? Ne? Wo schaffst du sie hin? Wie stinkt das? Wo ist das Blut? Es ist unfassbar.
Kann auch noch was lernen dabei.
Oder? Hannah ist schon wieder ganz im Pragmatischen gelandet.
Supply runs.
Also was für mich vor allem so schockierend war bei The Act of Killing ist, man kennt das nicht, wenn Leute einfach frank und frei und ohne scheinbar schlechtes Gewissen darüber reden, wie sie Menschen umgebracht haben, wie sie Kinder ermordet haben, wie sie Frauen vergewaltigen. Wie sie Angehörige ihrer eigenen Familie ohne mit der Wimper zu zucken abgestochen haben. Ja, also das ist
ja, und dann auch noch in Talkshows eingeladen werden, wo sie dann noch erzählen dürfen. Und wo dann auch die Talkshow-Moderatorin halt so total begeistert erzählt, dass diese Leute ja Helden sind der Nation.
Ja.
Es ist crazy.
Also die genießen eine wahre Heldenverehrung in ihrer Heimat. Das ist unglaublich. Da merkt man auch immer, dass man seine Geschichte auch ganz anders aufarbeiten kann, als wir das in Deutschland tun. Was jetzt natürlich nicht so gemeint ist, als dass das positiv ist. Aber das ist schon wirklich bemerkenswert. The Act of Killing gibt es jetzt bei Watch Ever zu sehen. Kann man dort streamen. Genauso wie übrigens eine weitere Nominierten aus dieser Kategorie, nämlich Dirty Wars. Das ist auch ein sehr interessanter Film, den ich auch schon gesehen habe, von dem US-Amerikaner und Investigativjournalisten Jeremy Scahill. Und der erforscht in diesem Film so ein bisschen den geheimen Drohnenkrieg unter den geheimen Covert War der US-Regierung gegen Extremisten, vor allem im Mittleren Osten, aber auch in anderen Regionen der Welt. Und das ist ein Film, der also für politische, kritische Menschen wie mich schon auch echt schwer zu verdauen ist, muss ich sagen. Abgesehen von den, natürlich gibt es in The Act of Killing stärkere, menschlichere Tragödien präsentiert. Aber was man, also mich hat Dirty Wars richtig gehend sauer gemacht. Ich war, als ich den Film gesehen hatte, war ich wirklich wütend, weil Scahill erforscht da sehr präzise, wie mittlerweile verdeckt und unglaublich unerbittlich dieser Verteidigungsapparat der Amerikaner läuft und dass die mittlerweile mehr oder weniger Killerkommandos haben, die völlig frei von jeder Art von Kontrolle und Rechtfertigung und Gesetzbarkeit und Legitimation arbeiten. Das sind wirklich, was da für Fälle gezeigt werden in diesem Film, da stellst du jede Art von Grundwerte der Demokratie echt sowas von in Frage. Und es ist sehr empörend, wie du merkst, wie in diesem Film gezeigt wird, wie Scahill da versucht, Licht hinter die Dinge, hinter die Sache zu bringen und einfach gegen Mauern rennt und da nicht weiterkommt und Fälle auf dem Tisch liegen hat, wo schwarz auf weiß klar ist, hier ist ein unglaubliches Unrecht passiert, hier ist was passiert, was komplett illegal ist, was sowohl nach der Gesetzgebung, nach der militärischen Gesetzgebung, nach der zivilen Gesetzgebung, nach jeder Art von Gesetzgebung, ist es absolut klar, dass das illegal war. Trotzdem interessiert es keinen. Es interessiert einfach niemanden. Er kommt nicht durch.
Vielleicht muss ich da fast mal auch ein bisschen spoilern, denn das hat mich wirklich geschockt. Ich fand, das Thema würde mich jetzt spontan nicht so interessieren, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es geht wirklich um diese Drohnen, die dann teilweise auch nicht nur bekannte Fundamentalisten oder Attentäter umbringen, sondern auch deren Kinder.
Ja, ja, da gibt's, also da werden
Collateral Fälle. Damage.
Ja, nee, aber nicht collateral jetzt beim Tod.
Ach so, gezielt meinst
gezielt du? Danach, also der Vater ist schon tot. Und sie bringen dann den 15-jährigen Sohn um, weil sie glauben, à la Minority Report, à la Philip K. Dick, dass er ja potenziell auch ein Täter werden könnte. Und diese Logik, die ja auch die Deutschen potenziell, jetzt möchte ich gar nicht zu laut reden mit Mali, aber potenziell sagen wir ja auch, sobald wir jemanden umbringen, kreieren wir ja 1000 oder 100 neue Täter. Ne? Also das ist ja immer, das muss man nicht, dass ihr mich wieder pragmatisch nennt, aber wie gesagt, du bringst dann einfach den 15-jährigen Sohn um.
Das ist eine der schockierendsten Passagen.
Der noch nie irgendwas gemacht hat.
Ja, ja.
Und du siehst dann wirklich so einen lockigen Brillenträgerjungen, der irgendwie mit seinen Brüdern spielt oder so. Das ist crazy.
Das ist wie in Game of Thrones, wirklich so alle, die gesamte Familie muss sterben. Es ist schockierend, also es ist hart, sich das wieder vor die Augen geführt zu bekommen, in was für fast mittelalterlichen Zuständen wir teilweise doch noch im 21. Jahrhundert leben und in wie krassen schwarzen Bereichen so gerade die US-Regierung da operiert. Also es ist wirklich schlimm, aber natürlich trotzdem ein Grund oder gerade deswegen ein Grund, sich Dirty Wars mal anzuschauen.
Vor allem, was auch sehr schön war, es war wunderschön gefilmt und sehr schön geschnitten. Also auffallend, gerade für Dokus, gerade Kriegsdokus, finde ich, sind ja oft so, ne, Wackelkamera rumgelaufen, ne, wo du denkst, so, oh, das hat jetzt der Redakteur selber mitgefilmt, ne, ouch. Nein, hier ist der Kameramann auch der Regisseur gewesen, aber nicht Cahill selber, heißt der Cahill, ja, ne?
Scahill.
Was sehr, sehr positiv ist, denn er ist wirklich wunderschön gedreht, wunderschön geschnitten. Also auf jeden Fall, auch wenn das Thema jetzt vielleicht ein bisschen spröde anfangs daherkommt, wahnsinnig interessant, wahnsinnig spannend und auf jeden Fall wichtig.
Also an dieser Stelle nochmal die Empfehlung. The Act of Killing und Dirty Wars gibt es ab jetzt, also noch vor der Oscar-Verleihung quasi, auf Watch Ever.
Und jetzt sagt doch mal, wen ihr favorisiert.
Von den beiden?
Mhm. Ich glaube, wir sind noch dritten, den wir gesehen haben.
Ja, The Act of Killing. Also ich fand tatsächlich Dirty Wars vielleicht so ein bisschen gar nicht.
Müssen wir den dritten noch erwähnen?
Ja, wir müssen ihn noch erwähnen. Almidan The Square ist vielleicht auch interessant, ist von Netflix produziert. Damit ist Netflix jetzt offiziell auch Oscar nominiert, sozusagen, mit ihrem Content. Und da geht es um den Tahrirplatz in Kairo. Dankeschön, in Ägypten und natürlich die ganze Protestbewegung dort. Es ist ja mittlerweile echt, man verliert ja die Überblick über die ganzen Plätze, ne? Maidan, ja. Tahrir, Taksim. Ja. Also man weiß ja gar nicht mehr, wie ja, wo
ich
die alle sind.
Aber interessant, ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt besser über Plätze Bescheid.
Ja, ja, ja. Anderes. So kann man dann mal ansteuern im nächsten Geografie, Urlaub.
Genau. Ja, da können wir mal so eine Tour machen, ne? Erst auf den Maidan, ja, dann zum Taksimplatz, dann zum Tahrirplatz. Ja, es gibt da noch so ein Dark Horse in dieser Kategorie und das ist 20 Feet from Stardom. Das ist ein Film, den ich auch schon gesehen habe. Da geht es um Background-Sängerinnen und das ist auch ein toller Film. Also gerade für Leute, die einfach Musikdokus sehr mögen, so wie ich, würde ich, das ist fast ein Must-See, würde ich sagen, weil tolle, ganz, ganz tolle Musikaufnahmen in dem Film und es geht halt wirklich um Menschen, die so komplett diese duale Existenz haben, die auf gigantischen Bühnen stehen, die singen vor 100.000 Menschen und dann am nächsten Tag zu ihrem Job als Putzfrau gehen müssen, weil ihr Einkommen nicht reicht. Und das ist wirklich teilweise Wahnsinn, wie man merkt, wie so auch die Musikindustrie teilweise so Menschen einfach kaltblütig ausgebeutet hat, die Songs zu riesen Hits und Millionenzählern gemacht haben und selbst im Grunde fast gar nicht entlohnt wurden. Überraschung, die meisten davon natürlich afroamerikanische Frauen. Mag es kaum glauben.
Deswegen, also auch als Frau, fand ich diese Doku sehr interessant.
Und ich als Frau.
Nur so am Rande, auch Fans von den iCats sollten sich das auf jeden Fall mal anschauen. Denn es gibt wunderbare Aufnahmen und auch diese Frauen sind einfach wahnsinnig cool.
Ja,
wahnsinnig. Ne? Also was für coole Frauen das auch sind. Und auch geht es halt weiterhin zu Michael Jacksons Background-Sängerin, die sich dann teilweise bei The Voice durchschlagen müssen. Also es ist schon ein ernstes Thema und auch ein aktuelles Thema und sehr, sehr schön auch gemacht. Also wir haben sehr viel Material von der damaligen Zeit und wie Philipp schon sagte, also Leute, die sich für Musik interessieren, must see.
So ein bisschen sehe ich die Gefahr. Einerseits bin ich felsenfest davon überzeugt, The Act of Killing wird es machen, aber The Act of Killing und auch gerade auch Dirty Wars und auch The Square, das sind harte, heavy politische Themen und dagegen 20 Feet from Stardom, da wird halt viel gesungen. Ne? Insofern könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass die Academy sagt, wir klatschen alle zu 20 Feet from Stardom. Ich das nicht hoffe. Dass
ich frage mich ja auch immer bei der Academy, haben sie wirklich Act of Killing gesehen? Ne? Und dann machen sie einfach nur ihr Kreuz. Ne? Wir haben jetzt irgendwie eine Musikdoku gesehen und gut ist. Denn der fünfte Kandidat hier, Cutie and the Boxer, ist halt eine Dokumentation, wo es um ein Künstler-Ehepaar geht. Ich glaube, es ist eine Außenseiterchance. Ne? Also der Buzz war relativ gering. Ich würde felsenfest sagen, der Act of Killing gewinnt. Ich hoffe und bete dafür.
Und damit jetzt zur nächsten Kategorie. Wir kommen zu den Drehbüchern.
Oh, wir können wieder mitsprechen.
Genau. Ihr dürft jetzt auch mal wieder was sagen. Und zwar sind wir erstmal beim Originalen, beim besten originalen Drehbuch. Es gibt ja da immer zwei geteilt. Einmal bestes adaptiertes Drehbuch und einmal bestes originales Drehbuch. Wir fangen mit dem Originaldrehbuch an. Nominiert sind American Hustle, Blue Jasmine, Her, Nebraska und Dallas Buyers Club. Axel, nachdem du jetzt so lange nichts mehr gesagt hast,
oh, hallo, favorite. This is my voice. Ja, mein Frontrunner persönlicher ist Her. Ich fand den Film, es hat ein bisschen gedauert, bis ich reingekommen bin, aber dann war ich durchweg begeistert und fand, dass in noch keinem anderen Film eine Stimme von jemandem so gut eingesetzt wurde wie von Scarlett Jo. Ob das jetzt großartig am Drehbuch liegt oder nicht, vielleicht teilweise. Aber ist mein persönlicher Favorit auf jeden Fall. Angesichts der nicht so herausragenden Konkurrenz würde ich schon auch sagen, dass er ganz gute Chancen hat.
Fast so ein bisschen meine Lieblingskategorie, weil da oft Filme gewinnen, die bei den anderen Awards oder bei den anderen Kategorien nicht so die Chance haben. Und hier bin ich auch bei Axi und bin ganz klar für Her. Das ist so eine Kategorie, wo Juno schon gewonnen hat in der Vergangenheit. Little Miss Sunshine und
Diablo
so.
Diablo Cody.
Und Her fand ich auch sehr gut geschrieben. Insgesamt so ein Außenseiterkandidat, der mir sehr gut gefallen hat in diesem Jahr. Scarlett Johansson war da fantastisch drin. Also ihre Stimme. Und Amy Adams ist ja auch da drin und überhaupt. Also den Preis gönne ich Her.
Ich bin absolut eurer Meinung. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich muss auch gestehen, ich fand Scarlett Johansson, ich war nie großer Fan von ihr, aber noch nie so sexy wie in Her.
Unglaublich
sexy. Ich wusste auch gar nicht, was für eine coole Stimme sie hat. Also es war mir gar nicht so bewusst. Man wird immer so von dem Äußeren abgelenkt. Aber die Stimme habe ich gar nicht so sehr gesehen. Und ich fand auch geil, du castest eine der schönsten Frauen der Welt, nur ihre Stimme wegen. Fand ich sehr, sehr cool.
Ja, in dem Zusammenhang ist ja interessant, dass ursprünglich gar nicht Scarlett für diese Rolle angedacht war. Gedreht und eigentlich fast bis zum Schluss gesetzt für diese Rolle war Samantha Maud, die hat zum Beispiel gespielt in Punch Drunk Love. Mhm. In Minority Report war sie das Medium.
Ah, okay.
Im Wasser.
Genau, also sie spielt immer so ein bisschen leicht schräge Charaktere. Und sie hat das tatsächlich am Set alles mit Joaquin Phoenix zusammen gespielt. Und ganz am Schluss hat dann wohl irgendwie Spike Jonze gemerkt, irgendwas fehlt da, ich brauche da was anderes. Ich brauche da eine andere nicht Art von Stimme. Und dann kam ScarJo und hat einen super Job gemacht, würde ich auch sagen.
Und wir dürfen auch nicht vergessen, Spike Jonze, ne, schon viermal nominiert, viermal leer ausgegangen. Ja. Also ich finde, es ist time, absolut.
Was glaubt ihr denn? Also ich glaube, wir haben den alle im Original gesehen, ne?
Ja.
Wie ist der Film denn in der Synchro?
Oh Gott.
Yvonne Katterfeld.
Ja, genau.
Veronika Ferris.
Cindy aus Marzahn ist Samantha.
Ist sie. Lena Meyer-Landrut ist.
Oh.
Ja, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken.
Oh, das ging mir so durch den Kopf, als ich den geschaut habe.
Aber ich bin auch ein ganz großer Fan von Her. Ich liebe den Film. Und finde ihn in vielerlei Hinsicht bemerkenswert und er sollte gewinnen und ich hoffe, er wird gewinnen. Ich hoffe, ich denke fast, dass es die einzige Kategorie ist, in dem der Film, also von den Großen, in dem der Film tatsächlich Chancen auf den Oscar hat. Und Spike Jonze, ich verehre diesen Mann und ich gönne ihm jeden Preis, den er gewinnen kann.
Bei Spike Jonze finde ich auch interessant, dass er den Jackass-Background hat, ne?
Ja, ja.
Das wusste ich gar nicht, bis ich es neulich nur mal nachgeschaut hatte.
Bad Grandpa ist ja auch nominiert fürs beste Make-up.
Und American Hustle nicht, oder?
Das ist die Ironie der Woche zum Weitererzählen, in der Tat. Aber Her ist wirklich ein bemerkenswerter Film, meiner Meinung nach nicht nur, weil er so emotional naheliegend ist und so rührend und da auch so ganz so eine ganz echte Stimmung hat, irgendwie diese Sehnsucht dieser Charaktere irgendwie so gut transportieren kann. Das ist einmal bemerkenswert, aber was meiner Meinung nach auch total bemerkenswert ist, und das muss ich echt sagen, weil das so ein Bereich ist, mit dem ich mich auch viel beschäftige, Her ist ein unglaublich guter Science-Fiction-Film. Unglaublich cleverer
Science-Fiction.
Mit der Einsamkeit sowieso.
Hello, lonesome listeners out there. Yeah. It's Philip
Tan. Call me, please!
Nee. Mit Frauenstimmen.
Ich kann es nicht erwarten, bis es endlich mal so ein Scarlett Johansson-Betriebssystem gibt. Dann kann ich den Kontakt zur richtigen weiblichen Welt endgültig einstellen. Gott sei Dank. Nee, aber was Her, wie schon gesagt, sehr geschickt macht, ist neben der Beziehung zwischen diesen beiden Charakteren, ist diese Zukunft zu zeigen. Ich glaube, Her zeigt sehr gut, wie wir in 10 bis 20
muss gar nicht mal Jahren so weit weg sein, ne?
Leben werden, ja. Und erforscht dieses Thema künstliche Intelligenz auf einer sehr intuitiven Ebene, die, ich glaube, ist sehr viel realistischer als alles, was wir im klassischen Terminator-Szenario immer sehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Her tatsächlich irgendwann passiert.
Diese Zukunftsveränderungen sind auch so subtil in Her eingebaut. Zum Beispiel siehst du immer in den Großstädten so den Smog in den Silhouetten der Großstadt, ne? Also das ist so die große Veränderung, die man da sieht. Aber ansonsten ist es halt alles so ein bisschen wie jetzt, nur ein bisschen futuristischer. Genau. Während in die Zukunft du ja 2015 die selbst zu schnürenden Schuhe hast und Zauberboard. Wo ist das eigentlich, verdammt?
Kickstarter.
Und überhaupt.
Wir dürfen auch nicht vergessen, dass ich auch immer noch dafür bin, dass Her für Best Production Design gewinnt. Weil ich fand auch, das war bombastisch. Ja. Also selbst sozusagen so Sci-Fi-Fans, die sich für Production Design in der Zukunft interessieren, können Her auf jeden Fall schauen.
Und L.A. hat eine U-Bahn, also muss es
eine tiefe Zukunft sein. Naja, es zeigt einfach schön die vollständige nicht digitalisierte Welt und das anhand auch zum Beispiel dieses Computerspiel, das sie da spielen, ist ganz fantastisch. Oder auch allein schon den Job, den er, Joaquin Phoenix, hat. Also er hat den Job, sozusagen persönliche, individuelle, handgeschriebene Liebesbriefe zu schreiben für Leute, die das halt quasi als Service bei ihm bestellen. Und das ist auch so ein Job. Ich bin hundertprozentig sicher, den gibt es in 10 Jahren. Also wenn es ihn nicht jetzt schon gibt.
Ich habe eine Hanna-Frage zu dem Film.
Ja.
Die Hosen.
Okay. Oh, nein.
Die Hosen.
Die Akkulaufzeit der Geräte. Dieses kleine Ding, was er sich ins Ohr steckt, wie lange hält das eigentlich?
Das
unendlich lange scheinbar.
Ja. Naja. Wir sind in der Zukunft, Adam.
Genau, das wird fernaufgeladen einfach. Das wird direkt aus der Hosentasche.
Aus dem Ohrenschmalz wird es aufgeladen. Was ist da
los? Wird mit Ohrenschmalz betrieben. Ja, aber es stimmt, in der Zukunft sind ganz enge Hosen offensichtlich.
Nee,
hohe Hosen. Hohe und enge Hosen.
Wasserhosen.
Und Schnauzer. Ja. Ganz viele Schnauzer in dem Film.
Schnorres. Er sieht eigentlich auch nicht anders aus als die Leute, die in Neukölln
wohnen. Ja. Die Hipster haben die Welt endgültig übernommen in Her. Das ist auf jeden Fall klar.
Mit roten Hemden.
Wir sind alle für Her. Wunderbar, dann können wir direkt weitermachen mit bestem adaptiertem Drehbuch. Da haben wir zur Auswahl: Before Midnight von Richard Linklater, Captain Phillips von Billy Ray, 12 Years a Slave, geschrieben von John Ridley, The Wolf of Wall Street, geschrieben von Terrence Winter und Philomena, geschrieben von Steve Coogan und Jeff Pope.
Ich würde mich aufregen, wenn es 12 Years a Slave geben wird, weil ich fand, das Schlechteste an dem Film war das Drehbuch. Ich fand es einfach viel zu gekünstelt. Ich fand den ganzen Film zu gekünstelt, aber da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Ich kann mich da ein bisschen schwer entscheiden. Und da ich The Wolf of Wall Street jetzt schon ein paar Mal gesehen habe.
Was, echt?
Ja, was? Ich habe ihn gerewatcht, weil ich irgendwie nicht verstanden habe, warum alle Leute komplett durchdrehen und nur wir den irgendwie nicht so toll fanden. Und beim zweiten Mal hat er mir auch schon viel besser gefallen, muss ich ehrlich sagen. Und da Terrence Winter ein alter Sopranos-Homie von mir ist, gönnte ich ihm den Preis fürs beste Drehbuch für The Wolf of Wall Street, weil der Film wahrscheinlich in allen anderen Kategorien
leer ausgehen wird. Wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es, dass Before Midnight das Drehbuch hier gewinnt, den Drehbuch-Oscar, weil ich einfach ein ganz großer Fan von dieser Filmreihe bin. Ich glaube aber, wenn The Wolf of Wall Street eine Chance hat, irgendwo einen Oscar zu gewinnen, dann ist es hier. Aber mein Herz schlägt für Before Midnight.
Aber jetzt mal ganz kurz, Before Midnight, das war doch keine Buchreihe oder irgendwas, das adaptiert ist.
Das ist aber der dritte Teil. Und scheinbar, wenn du eine Fortsetzung, wenn das Drehbuch einer Fortsetzung ist, ist es automatisch adaptiert.
Es sind ja auch dieselben Figuren sozusagen. Und da, also immer, wenn irgendeine Art vorangegangenes Werk irgendwie steht, und was ja in dem Fall ganz klar der Fall ist, dann muss es in der bestadaptierten Kategorie.
Ich frage mich auch noch kurz, was sucht Philomena in dieser Kategorie?
Ich frage mich, was Philomena sowieso in allen Kategorien sucht.
Ich will diesen Film in diesem Film alles drin. Du hast katholische Kirche, du hast Abtreibung, ja,
böse
Nonnen, du hast AIDS, du hast alles. Du hast alles.
Ja, deswegen, also nein, ich gebe Adam absolut recht. Ich finde, es ist immer noch ein Affront, dass Before Midnight nicht für besten Film nominiert wurde. Mir hat er auch sehr, sehr gut gefallen. Wir haben ihn auch gemeinsam im Kino gesehen und waren alle total glücklich. Ich glaube, ich ging selten aus einem Kinofilm so glücklich heraus wie nach Before Midnight. Und ich glaube, es ist die einzige Nominierung, die der Film bekommen hat. Mhm. Und deswegen drücke ich ganz, ganz fest die Daumen. Ja, Wolf of Wall Street, ich fand, die anderen haben mich alle nicht überzeugt. Captain Phillips fand ich noch so als Film fast als am überzeugendsten in der Runde, die da noch mit aufgezählt ist, obwohl das Drehbuch ja auch nicht wirklich weltbewegend war. Let's face it. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass Wolf of Wall Street ihn bekommt, einfach weil es sonst auch nicht so viele Chancen hat und viele ihn ja total geil fanden, was mich immer noch wundert. Aber ich bin wirklich sehr für Before Midnight und gebe Adam da vollkommen meine Unterstützung.
Ich tue mich ein bisschen hart in der Kategorie. Ich sehe 12 Years a Slave ein bisschen vorne, weil ich sehe einfach für den Film Nummern einfahren und irgendwo muss der seine Oscars herholen. Deswegen glaube ich, dass der hier das Drehbuch gut mitgehen kann. Natürlich würde ich Linklater und Before Midnight mehr als gönnen. Ist da klar. Ich räume ihm aber wirklich nur allerkleinste Außenseiterchancen ein. Ja, ich meine, Adams Rational kann ich schon auch gut folgen mit, wenn irgendwo The Wolf of Wall Street gewinnt, dann hier. Ich würde aber auch Philomena nicht ausschließen. Wie schon gesagt, es ist halt einfach, das ist so Kram, ne?
Moulton. Look at the window.
Okay, Moulton. Wenn ich mich aber entscheiden würde, wenn ich jetzt tippen müsste, dann glaube ich, dass 12 Years a Slave es machen wird.
Und Linklater wird sowieso in einem Jahr alles abräumen für Boyhood. Den habe ich gerade auf der Berlinale gesehen.
Der ganz groß gefallen
hat. Grandios.
Ja. Okay, dann kommen wir zur vorletzten Kategorie. Und das ist Best Achievement in Directing, a.k.a. bester Regisseur. Die Nominierten. Alfonso Cuarón für Gravity. Steve McQueen für 12 Years a Slave. David O. Russell für American Hustle, was immer noch das Beste ist. Russell für Hustle. Martin Scorsese für The Wolf of Wall Street. Und Alexander Payne für Nebraska. Hannah, magst du mal anfangen?
Also ich habe einen, für den ich sehr bin, einen, für den ich okay wäre und drei, für die ich gar nicht bin.
Das geht ja gut auf dann.
Genau, also mein Frontrunner ist natürlich Cuarón. Heißt der Cuarón? Cuarón.
Alfonso Cuarón.
Cuarón ist das Herz, ne?
Ja.
Cuarón. Für Gravity, ich stelle mir diese Regiearbeit unfassbar vor. Also ich glaube, wenn ein Regisseur allein für die Durchhaltekraft meinen Oscar jemals gewonnen hat, dann glaube ich, ist er es. Ich glaube, ich habe immer mal gelesen, dass er 8 Jahre daran gearbeitet hat. Mhm. unfassbar. Und wie wir auch, ich glaube schon, auch während sie gefilmt haben, wussten sie nicht, ob es wirklich funktionieren könnte und gut aussieht oder auch nicht. Deswegen, also das wäre sozusagen mein Herzenswunsch. Ich könnte mit Steve McQueen leben. Ich fand die Regiearbeit von 12 is a Slave gut. Ich fand ihn zum Anfang besser als zum Ende. Aber ich fand ja auch Shame vor 2 Jahren, hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, Steve McQueen hat immer gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Würde mich nicht stören, wenn er ihn kriegt, was, glaube ich, sehr unwahrscheinlich ist. Es würde mich sehr stören, wenn Scorsese oder O'Russell ihn bekommen. Gerade O'Russell habe ich große Probleme mit seinen Filmen. Silver Lining und vor allem The Fighter fand ich sehr, sehr schwierig, gerade was die Charakterbildung angeht, genau wie auch in American Hustle wieder einmal. Also das würde mich äußerst stören. Und Scorsese, Wolf of Wall Street, ich fand es einfach nur blöd, also ganz ehrlich. Diese Altmännerfantasie mit dem mit den Nuttenvögeln auf dem Schreibtisch im Büro und Blind ziehen, genau, und noch eine Kerze in den Arsch stecken. Also ich dachte echt so, ach nö, Scorsese, ich muss jetzt deine Altmännerfantasie jetzt mir nicht noch anschauen.
Wo ist dann der Unterschied zu Blau ist eine warme Farbe?
Oh. Das ist eine Männerfantasie.
Ja, weil das ist nicht mein Vorwurf, aber der Vorwurf vieler.
Ich fand ja auch die Sexszenen am schlechtesten.
Ja.
Stimmt, im Film. Also deswegen, ne, könnte ich damit sogar fast leben.
Ich fand die am besten. So, Schluss mit Blau. Blau-Talk.
Und Nebraska, da mir Nebraska nicht gefallen hat, Alexander Payne, würde ich sagen, hat er nur Außenseiterchancen auf meiner Wunschliste.
Also dein endgültiger Tipp geht an Cuaron oder an McQueen?
Cuaron.
Adam, wie sieht's bei dir aus?
ich glaube auch an Cuaron für Gravity, weil er einfach fantastische Arbeit geleistet hat. Aber ich kann mir aus der Academy-Warte auch sehr gut vorstellen, dass es Steve McQueen macht. Wen ich auch nicht sehen möchte, und hier schlägt der allgemeine American Hustle Hass bei uns, glaube ich, wieder durch. Wenn David
Russell
das bekommt für diesen Film. Also den Hype verstehe, wer will.
Hustle auf Hustle.
Den Hype, den gibt es auch noch nicht so wirklich, außer unter Kritikern, oder?
Ja.
Naja, aber das reicht ja schon eigentlich.
Aber ich sehe es genauso wie Hannah, der Regisseur ist überschätzt. Silver Linings, was sollte das?
Ich liebe Silver Linings, den Film habe ich bestimmt
Adam,
schon 5-mal gesehen.
Danke,
Adam, das ist einfach so ein mega Feel-Good-Movie.
Feel-Good-Movie, was?
Ja.
Ich habe mal von euch mal I Heart Huckabees gesehen.
Ja, habe ich. Fand ich auch schon bescheuert.
Ja, der war irgendwie scheiße.
Und The Fighter?
The Fighter war auch so ein cooles Boxfilmchen.
Also ich habe weder ein Problem mit Cuaron noch mit Steve McQueen. Ich glaube fast... Ja, kommt drauf an. Ich glaube, Gravity macht's. Es ist schon wieder so ein Jahr, wo Gravity eher so die Technik-Oscars bekommt und dann 12 Years a Slave so die wichtigen Oscars.
Mhm. Wahrscheinlich, ja. Da würde ich auch ziemlich viele Tränen weinen, weil für mich hat 12 Years a Slave diesen Film, dem fehlt einfach irgendwie das Herz. Also da gibt's irgendwie... Das ist so ein Kunstfilmchen für mich, der mich komplett kalt gelassen hat. Und deswegen, ich glaube zwar, dass er sehr große Chancen hat, Steve McQueen, und ich glaube auch, dass er gewinnt. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn Gravity gewinnen wird und Alfonso Cuarón. Ich weiß gar nicht, ob er für seinen letzter Film war doch Children of Men, genau. Hat er gewonnen?
Nee, gar nichts. Ich glaube gar nichts.
Naja, auf jeden Fall.
Moment, Fact-Checking-Team.
Er hätte es damals schon verdient. Jetzt hat er es auch wieder verdient. David O'Russell, brauchen wir nicht drüber reden. Martin Scorsese, gebe ich Hannah größtenteils recht. Also jetzt für die Regie muss man da keine Preise verlangen. Und Nebraska habe ich leider nicht gesehen. Also,
nominiert für 3 Oscars.
Tatsächlich, aber nur nominiert.
Best Editing. Ja. Alfonso Cuarón macht's bei mir.
Best Bartstutzen in dem Movie.
Ich sehe, wir sind uns da wieder größtenteils einig. Mein Herz schlägt auch für Gravity. Ich würde es auch Cuarón verleihen. Einfach allein schon aufgrund der Tatsache, dass er wirklich mit Gravity einen Film ins Kino gebracht hat, wo man echt mal wieder tatsächlich mit Fug und Recht behaupten kann, das gab es so vorher noch nicht. Das hat man echt in der Form noch nie gesehen. Und wie oft kannst du das heutzutage noch im Kino sagen? Echt nicht mehr oft. Zumindest, also ich meine, ist klar, der Film hat keine Story-Konventionen aufgebrochen, wo ja ein paar überkritische Menschen dann sich komplett drauf eingeschossen haben. Aber allein auf der technischen Seite ist Gravity von vorn bis hinten ein einziger Triumphzug. Und ich finde, allein dafür gehört ihm der Oscar. Letzten Endes aber würde ihn doch Steve McQueen mit nach Hause nehmen. Es ist einfach so. Ich glaube da nicht dran, dass letztendlich Cuarón es macht, sondern der 12 Years a Slave Siegeszug wird weitergehen. Und es gibt ja diesen wunderbaren Zusammenhang zwischen Best Picture und Best Director. Ich glaube, es wurde noch nie
Doch.
Nee, Moment.
Letztes Jahr Argo.
Ja. Letztes Jahr gab es die erste große Ausnahme davon. Aber normalerweise gehen der beste Regie-Oscar und der beste Film-Oscar Hand in Hand.
Ich glaube sozusagen, das Ungewöhnliche letztes Jahr war ja, dass hier Ben Affleck noch nicht mal nominiert war.
Genau.
Und das gab es halt noch nie. Ich glaube, es gab schon öfter, dass das beste Regie und beste Film nicht denselbe
Film war. Aber eher selten. Also normalerweise gehen diese beiden Kategorien
macht ja auch ziemlich viel Sinn.
Klar. Und jetzt kommen wir zu The Big One. The Best.
Sind alle schon so müde?
Best Sound Editing.
Best Make-up.
Ah, nee, wie der Jurassic Park. Wie ist denn die Musik beim Oscar?
Ist doch immer.
Nee, das war Olympia-Verfahren von John Williams.
Ist auf jeden Fall von Hans Zimmer.
Ich kann immer nur an die Oscar-Verleihungsszenen aus Nackte Kanone 3 denken, wenn es um Oscar-Musik geht.
Das ist doch immer der Gewinner, dann wird immer die Musik gespielt, ne?
Also, genau.
Ne? Okay.
Best Motion Picture of the Year: American Hustle, Captain Phillips, Dallas Buyers Club, Gravity, Her, Nebraska, Philomena, 12 Years a Slave und The Wolf of Wall Street. Hannah, du darfst anfangen. Jo.
Ganz also, höflich. Ich habe von diesen 9 Kandidaten, werde ich bei 3 mich freuen und bei 6 wieder schreien. So, den 3, den ich es auf jeden Fall gönnen würde, mit dem ich super leben könnte, wären Gravity, Dallas Buyers Club und Her. Mhm. Und die 3 sind auch, finde ich, sind unterschiedliche Arten von Filmen. Ich könnte gar nicht so sehr meinen Favoriten sagen. Natürlich würde ich wahrscheinlich sagen, es ist am wahrscheinlichsten, dass Gravity gewinnen würde, weil Cuarón der einzige Regisseur ist von den 3, der auch nominiert ist. Deswegen würde ich sagen, okay, Gravity 1, Dallas Buyers Club 2, Her 3. In meiner Wunschvorstellung. Da das wahrscheinlich nie der Fall sein wird oder bis auf Gravity die anderen keine Chance haben, würde ich sehr, sehr schreien, wenn American Hustle gewinnen würde. Und ich kann es mir nicht vorstellen. Ich will es mir nicht vorstellen.
Ich kriege, glaube ich, bald wütende Anrufe von Harvey Weinstein.
Der größte Konkurrent
ist... Stop bad talking my movie, man!
12 Years a Slave. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie McQueen und 12 Years a Slave ihm geben. Aber ja, ich...
Wir brauchen jetzt einen definitiven
Tipp. Okay, ich sag, weil ich es mir wünsche, und wenn ich es mir wünsche, dann wird es vielleicht auch mehr in Erfüllung treten und ich hier positiv denken muss oder mehr positiv denken muss. Gravity.
Adam, wer wird's?
Ja, gute Frage. Der Film, der mir von denen am meisten Spaß gemacht hat und der mir am meisten gefallen hat, ist Her. Aber den sehe ich, ich sehe den nicht als Gewinner. Es läuft für mich wieder, also... Realistisch gesehen läuft es gleich auf 3 Filme hinaus. Und das sind American Hustle, so sehr ich ihn auch nicht mag. 12 Years a Slave und Gravity. Und ich bleibe meinem Motto treu und stimme hier für 12 Years a Slave. Einfach weil es mal wieder an der Zeit ist, dass so ein Film auch mal gewinnt, glaube ich. Ein bisschen Außenseiterchancen sehe ich aber auch noch für Dallas Buyers Club.
Ja, sei es wieder Philomena.
Ich glaube ja, dass Dallas Buyers Club, haben wir ja jetzt schon geklärt, in den Schauspielerkategorien abräumen wird, aber der beste Film-Oscar, der wird ihm verwehrt bleiben. Gerade auch, weil der Typ, der Dallas Buyers Club gemacht hat, ich habe jetzt gerade seinen Namen. Genau. Der ist nahezu unbekannter in Hollywood. Und die besten Filme... Der hat
einen ziemlich tollen Film davor gemacht.
Das mag sein, aber...
Wie heißt er?
Gerade wenn es um die großen Kategorien geht, da gewinnen dann die alteingesessenen Hollywood-Traditionalisten. Mein Clint Eastwood hat damals auch für Million Dollar Baby gewonnen, wo ich auch jeder gedacht habe, was zur Hölle ist denn hier los?
L.A. Crash.
Ja.
Mit all die Oscars.
Ja. Man braucht ja da Shakespeare in Love gar nicht zu erwähnen, wenn es um desaströse Entscheidungen geht. Insofern ist ja American Hustle durchaus eine realistische Option. Ne? Also ich möchte das nicht ausschließen, dass American Hustle am Schluss den besten Film-Oscar mit nach Hause nimmt. Ich glaube, es wird auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Gravity und 12 Years a Slave hinauslaufen und im Schluss wird 12 Years a Slave gewinnen. Ich stimme da Adam zu. Es ist einfach... Das Thema ist so präsent in diesem Jahr, der Bass ist so präsent, der Film ist so hoch gelobt worden durch die Bank weg und hat auch jetzt in fast allen Vor-Awards immer abgeräumt. Mein persönlicher Wunschgewinn wäre natürlich Her, aber ich glaube, da machen wir uns alle nichts vor, das wird nicht passieren.
Hätten die Awards ein bisschen früher oder wären die Awards ein bisschen früher stattgefunden? Ich glaube, Gravity hatte am Anfang, als er ins Kino kam, mehr Bass, als er jetzt hat.
Stimmt.
Aber inzwischen ist 12 Years a Slave ein bisschen... auf die Bassewelle geritten und...
Ja, das ist halt immer das Problem, je später. Deswegen kommen die auch, diese ganzen Hochkaräter ja auch alle möglichst Ende des Jahres raus, damit es möglichst frisch im Gedächtnis bleibt.
Alles im Dezember, ne?
Genau. Und American Hustle ist ja gerade erst kürzlich sozusagen ins Kino gekommen. Der ist dann auch vielleicht am frischesten mit den ganzen Frisuren und so.
Und den Ausschnitten.
Ja. Okay. Was glaubst du?
Ja, schön, wie groß die Einigkeit hier ist bei uns. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Aber meine drei sind genau wie Hannas Favoriten. Gravity, Her und Dallas Buyers Club. Und ich hoffe ja irgendwie, dass Gravity eine Chance haben wird gegen 12 Years a Slave. Glaube aber nicht wirklich dran. Und ja, genau. Also ich würde es Gravity gönnen und glaube aber, dass es 12 Years a Slave wird. Weil der Film einfach unglaublich viel Bass hat und auch so ein richtiges Oscar-Thema hat, irgendwie so Sklaverei, genau. Und alle sind arm dran und Torture, Porn und was weiß ich.
Das ist, ich will aber nicht.
Also ich will auch nicht. Ich will, dass der Film keinen Preis kriegt, weil er mich einfach so kalt gelassen hat.
Ich seh einfach so einen Schindlers Liste-Vibe für 12 Years a Slave in gewisser Weise. Und man muss das ja auch mal so sagen. Ja?
Der Schindlers Liste-Vibe. It's the best vibe you can have. It's the best
vibe for Oscars, certainly. Aber ich meine, es ist ja schon bemerkenswert, dass wir jetzt im Jahr 2014 sind und dass eigentlich der erste große Film zum Thema Sklaverei ist, der so kritisch auch
Amistad?
Amistad, komm ich bitte euch, Leute. Amistad hat doch damals keine Sau interessiert. Ja, die Farbe Lila, das ist ja auch schon wieder 20 Jahre her.
Roots.
Und, ja, aber Roots war ja nicht mal ein Film. Also es spricht schon ganz viel dafür, dass dieses Thema tatsächlich auch im Kino lange, lange vernachlässigt wurde. Ich meine, ja, euch sind jetzt ein paar Beispiele eingefallen, aber das waren drei Beispiele über den Zeitraum von 30 Jahren. Also das sagt auch nicht viel aus, ne? Wenn man sich bedenkt, wie viele Zweite Weltkriegsfilme in dieser Phase durch rausgekommen sind. Das ist ein Verhältnis von 1 zu 1000 wahrscheinlich.
Du kannst aber halt auch, du kannst ja keine innovative Geschichte erzählen mit sowas. Du hast bei Her, Gravity und Dallas Buyers Club hast du relativ, okay gut, Dallas Buyers Club jetzt vielleicht nicht unbedingt, das AIDS-Drama hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, aber Gravity ist eine sehr, keine innovative Geschichte, aber eine innovative Optik und Her ist auf jeden Fall super innovativ. Also das fand ich eigentlich auch das Tollste.
Aber zu innovativ. Weißt du, die Oscars, die Academy ist dann doch eher konservativ. Mhm, das sind viele ältere Menschen da drin.
Und ich gebe euch ja recht, ich will nochmal switchen. Ich glaube auch, das Gravity.
Nö, gültet nicht.
Was? Das ist deine Prediction, oder wie?
Ja, das Ding ist einfach, es ist schon eher wahrscheinlich. Mein Gravity wird ihn nicht bekommen. Ich habe schon das Gefühl, ich wundere mich so ein bisschen. Ich habe auch sehr viele Leute getroffen, gerade in letzter Zeit, die Gravity total scheiße fanden.
Der Backlash für Gravity ist da tatsächlich in den letzten Wochen enorm gewesen.
Und es wunderte mich. Und ich habe auch Artikel gelesen, wo echt auch in bekannten Feuilletons wirklich Gravity auseinandergenommen wurde, wo ich immer denke, so,
wegen Logikfehlern oder was?
Ja, wegen also sozusagen, wie simpel doch das Drehbuch ist, wo ich ja auch eher zu den Leuten gehörte, die es auch relativ simpel fand, wo ich aber auch denke, das muss man halt, das ist nicht relevant für diesen Film.
Ja, genau.
Ne? Darum geht es nicht. Ne? Es ist ein Actionfilm, ein Katastrophenfilm, der einfach gerade im Kino unfassbar ist. Also wenn ich daran zurückdenke, wie wir in der PV saßen, es war bombastisch und es war mit einer der schönsten Momente im letzten Jahr für mich im Kino.
Das erste Mal, dass sich 3D für mich gelohnt hat, muss ich ehrlich sagen.
Also ich, da würde ich auch echt wieder vermuten, so bei Gravity ist dann auch echt Opfer seines eigenen Hypes geworden, weil viele Leute unter anderem wir gesagt, geil, absolut super, genial, bester Film, ever, bla bla bla. Und dann, wenn du mit dieser Einstellung ins Kino reingehst, dann kannst du eigentlich nur enttäuscht werden. Aber ich muss auch sagen, ich habe da schon auch so ein bisschen so eine leicht trendige Wahrnehmung. Also ich habe das so leicht als trendig wahrgenommen, Gravity ein bisschen zu bashen und sozusagen so, ach, das ist, also die Figurenzeichen und die ist ja so flach in dem Film.
2001 ist der einzige Weltraumfilm, der sich lohnt.
Genau. Als ob es darum gehen würde. Genau, weil die Figurenzeichnung in 2001 ist so
multidimensional. Der beste Match ever.
Genau.
Das ist Kunst. Ja, die Leute, das sind nämlich die gleichen, die dann 12 Years a Slave auch geil finden.
Hey!
Ja, vor allem, weil sie ihn nicht gesehen haben.
Ja, genau. Jetzt mal aufpassen, ich liebe 2001, Odyssee im Weltraum ist einer meiner absoluten Mega-Favorites, aber das bedeutet nicht, dass ich Gravity deswegen schlechter finden muss, weil es ist
ein ganz anderer Film.
Es ist ein ganz anderer Film und es ist tatsächlich ein Eventfilm, wo es irgendwie darum geht, Action zu transportieren und nicht jetzt unbedingt ein sehr intimes Charakterdrama.
Und es ist endlich mal wieder Popcorn-Kino, das auch richtig Spaß macht und richtig Mist reißt und nicht hier Superman, Man of Steel und was weiß ich,
Star Trek Into Darkness. Das vor allem nicht Großstädte in Schutt und Asche versenken uns zu unterhalten. Das ist für mich auch ein großer...
Und wir dürfen nicht vergessen, auch ein Film, in dem mal ein weiblicher Charakter im Mittelpunkt steht.
endlich.
Da ist der Bechtel.
Wie bei Philomena.
Obwohl Bechtel...
Oder bei Röhr.
Obwohl, ganz ehrlich, Bechtel würde ja nicht bestehen. Sie redet ja nicht mit einer anderen Frau.
Siehst du mal? Ja, und jetzt sagt mir nochmal, Kinder, warum ist denn jetzt eigentlich American Hustle für 10 Oscars nominiert? Ich möchte einfach wissen, das würde mich interessieren.
Ich bin, glaube ich, dreimal eingeschlafen, wenn ich den gesehen habe. Ich kann es dir nicht sagen.
Ich habe mir echt irgendwie so irgendwann mal auf die Uhr geguckt und dann so, wow, das geht jetzt noch 1,5 Stunden? Ja. Irgendwie sowas.
Ich habe noch 15 Minuten auf die Uhr geguckt.
Aber vielleicht so, bevor das jetzt zu hart ins Bashing geht, ich fand ja American Hustle nicht schlecht. Ich fand ihn durchaus okay. Ich fand, es war eine sehr, sehr selbstverliebte, sehr, sehr Ära-verliebte Hommage an so ein bisschen 70er-Jahre so Gauner-Kino. Ja, so wie
Con,
so ein bisschen,
Con-Movie.
Ja, genau, The Sting und sowas hatte ich im Kopf. Und ich meine, wie viel, natürlich, das ist keine Frage, aber ich meine, allein wie viele Montages in dem Film es gibt. Ja. Ja, es gibt, glaube ich, 20 Musical-Montages in dem Film und teilweise singen sie lippensynchron mit, die Schauspieler in den Montagen. Also da hast du wirklich das Gefühl, da hat jemand einfach nur Lust gehabt, mal ein total lockeres Lüftchen von Film zu drehen.
Und das waren ja noch die stärksten Momente. Ja. Also ich fand gerade die Con-Momente, fand ich, waren relativ unsubtil. Also auch von der Story her fand ich, war das, ich habe 10 bestimmt bessere Con-Movies gesehen.
Ja.
Von der Geschichte her, als jetzt American Hustle. Und ich muss sagen, ich bin jemand, der Kostüme und Kleinigkeiten sehr mag. Aber selbst ich war irgendwann gelangweilt. Und jetzt auf den Nippleslip zu warten, 2,5 Stunden von Amy Adams, hat mir dann auch nicht mehr
gereicht. Passiert nicht. Also, Spoiler!
Ich glaube, wenn Behind the Candelabra, der Liberace-Film, wenn der kein Fernsehfilm gewesen wäre, sondern ein Kinofilm, dann würden jetzt American Hustle hätte keine einzige Nominierung, sondern diese ganzen Nominierungen wären alle an Behind the Candelabra gegangen, weil das ist nämlich genau, der weidet sich auch so in diesem Glanz und Glamour und 70s Fashion Style, hat aber nebenbei tatsächlich auch noch eine vielschichtige Story zu bieten und tolle Performances.
Und viel besseres Pacing, ne? Ja. Das Pacing stimmt überhaupt nicht.
Und auch Jennifer Lawrence steht ja auch so ein bisschen exemplarisch für American Hustle, meiner Meinung nach, weil sie hat ja durchaus Spaß und es ist ja auch durchaus irgendwie vergnüglich, ihr zuzugucken. Aber an keinem Moment in ihrer Performance habe ich das Gefühl, ja, das ist jetzt wirklich beeindruckendes Schauspiel. Ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, setzt mir Adam diese Perücke auf, dann könnte er das auch spielen.
Naja, das glaube ich richtig.
Also nicht sehen, Adam. Kannst du mir die Synchro-Szene nach? Ja.
Ich könnte vielleicht ein bisschen aussehen wie Bradley Cooper mit so einer Perücke. Wie Jennifer Lawrence.
Ich glaube, dass die Kritiker geblendet wurden. Ich glaube, die Kritiker wurden durch Jennifer Lawrence Körper und, ich weiß nicht, Amy Adams Ausschnitt plus irgendwie den Namen David O. Russell, der ja schon, wie gesagt, durch die letzten beiden Filme einfach so was Besonderes hat bei den Oscars, einfach geblendet. Und ich glaube, sie haben dann einfach überall ihr Kreuz gesetzt.
Und vielleicht ist es auch so ein bisschen, wir lieben einfach Jennifer Lawrence, vor allem als Katniss Everdeen, und da können wir sie nicht nominieren, deswegen wird sie jetzt halt einfach für American Hustle nominiert. Und weil sie einfach im Moment der größte Filmstar ist überhaupt. Sonst noch irgendwelche Theorien, warum American Hustle überhaupt hier vertreten ist?
Harvey Weinstein.
Yeah. The power of the Weinstein. Also, wir hoffen für Her, wir befürchten 12 Years a Slave, und wir drücken Gravity die Daumen. Das ist so ein bisschen allgemein das Fazit, was man heute ziehen kann. Ich bin gespannt.
Ich auch.
Liebe Kollegin, wie das dann aussieht
nächstes. Und ich bin begeistert, dass wir fast alle so ein bisschen einer Meinung sind.
Ja,
hätte ich gar nicht gedacht. Das kommt selten genug vor.
Und dieses Jahr ist es wirklich eine spannende Sache. Dieses Jahr ist das Feld sehr offen. Es gibt Jahre, da kann man echt mit nahezu topfester Sicherheit sagen, wer gewinnen wird, und liegt dann auch richtig. Dieses Jahr echt... traue ich mich nicht viel sichere Prognosen abgeben. Dieses Jahr ist echt viel, viel Konkurrenz da.
Ich sehe schon 12 Years a Slave als ziemlich den Frontrunner in allen Kategorien eigentlich.
Vielleicht das noch...
Mit kleinen Außerseitenchancen.
Wenn ich da noch kurz unterbrechen darf. Wenn wir nochmal eine letzte Wertung abgeben können. Wer glaubt, ihr werdet am Schluss die meisten Oscars gewinnen? Weil ich glaube auch, 12 Years a Slave wird die großen Kategorien dominieren. Mengenmäßig am meisten wird tatsächlich dann Gravity nach Hause gehen, weil der einfach in allen technischen Kategorien Oscars gewinnen wird. War genau damals die Matrix. Hat, glaube ich, irgendwie 5 oder 6 Oscars gewonnen. Nur in technischen Kategorien. Nicht ein einzige irgendwie beste Drehbuch oder besser Schauspieler.
Bester Keanu.
Ja, best Keanu of the Year. Aber ist dann trotzdem eben mit 5 Oscars nach Hause gegangen. Und ich glaube auch, Gravity wird in jeder technischen Kategorie gewinnen.
Ich glaube fast, dass 12 Years a Slave und Gravity, ähnlich wie Avatar und The Hurt Locker, das fällt unter sich so.
Was? Avatar?
Avatar.
Ja.
Ach so,
ja. Avatar, wie Arnie sagt. Und Hurt Locker damals haben sich ja auch so die Kategorien geteilt. Hurt Locker hat so alle wichtigen
die richtigen gesammelt. Sachen gekriegt.
Und Avatar die technischen Scheiß-Dinger. Avatar!
Gut. Nächste Woche sind wir alle eine ganze Menge schlauer. Vom kommenden Sonntag auf den kommenden Montag werden die Oscars wieder verliehen und man zum 86. Mal, for the 85th time, man kann wieder auf ProSieben live zugucken. Ich glaube, immer ab 2 Uhr geht's los live. Vorher gibt es dann Red Carpet.
Genau, das ist
live vom wieder roten dabei, Teppich, vom, live vom roten Teppich.
Steam from Germany, Steam from Germany. Hi, 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 hi.
Und er kriegt wieder nur das Will Smith vor die Kamera.
Mit grandios vorbereiteten Fragen. Also für mich ist Steven immer ganz
gut. Also ich gucke ja sehr gerne diese rote Red Carpet Show. Und ich finde, Gätchen macht das echt okay.
Steven am roten Teppich ist großartig.
Das unser Steven, nur Dribbel her.
Ja, natürlich werden wir zuschauen. Vielleicht werdet ihr ja auch einschalten. Und dann können wir uns ja vielleicht nächste Woche nochmal zusammensetzen und mal vergleichen und mal schauen, wer da so am richtigsten gelegen hat.
Okay, der American Hustle Rant geht weiter.
Genau.
Ich würde gerne mal unseren Podcast hören, so am besten so morgens um 7 nach der Verleihung direkt.
Eigentlich sollten wir ja so
dann American Hustle 10 Oscars gewonnen haben. Okay, dann bedanke ich mich sehr für die rege Teilnahme an der Diskussion, liebe Kollegen. Und natürlich bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Natürlich dürft ihr uns auch mailen, wie eure Tipps sind. Und wer da besonders richtig liegt, der wird dann vielleicht auch nächste Woche nochmal erwähnt. Alle eure Oscar-Predictions bitte per Mail an podcast@serienjunkies.de. Und wir bedanken uns auch nochmal bei Watch Ever. Und weisen darauf hin, dass man The Act of Killing und Dirty Wars, zwei ganz großartige Oscar-nominierte Dokumentarfilme, bei Watch Ever jetzt gucken kann.
Und Twitter machen wir noch, wa?
Und Twitter machen wir noch. Oh ja.
Twitter.
Hanna, wo kann man dich denn antwittern?
Mir kann man folgen unter Hanna Huge oder Media Whore. Ich buchstabiere.
Stabilo.
Wie so ein rassistischer chinesischer Akzent
oder so. Oh, die finalen 10 Minuten des Podcasts, da herrscht immer so eine Albernheit hier in diesem Haus. Das ist voll ganz furchtbar.
Wenn du hier so 2 Stunden in diesem Kabuff sitzt,
bei Twitter
ist irgendwann das Hirn leer.
Bei Twitter.
Twitter. Bist du unwind bei Twitter?
Und ich buchstabiere M-E-D-I-A-W-H-O-R-E.
Hast du jetzt Twitter buchstabiert?
Genau, TWIT. Oscar-Wetten von unvernünftiger Art und sonstige Morddrohungen und Heiratsanträge bitte an @konsumkind. Philipp Süßmann ist mein Klarname, da kann man mich auch finden. Ein L und 2 P im Vornamen.
Exi ist zu finden unter Max Stilecht.
Adam Arndt ist zu finden unter Awesome Arndt.
Ich schreibe ja immer Awesome ohne E.
Awesome.
Also A-W-S-O-M-E.
Awesome. Ne? So wie die California Girls awesome sagen, wenn du mit ihnen sprichst.
Awesome.
Awesome. Awesome. Awesome. Awesome. Awesome.
Okay, thank you guys for the awesome podcast. We're gonna watch the Oscars and we're gonna see if it's like 12
it's
years
like,
a slave
like,
or like, I don't know, if like Gravity or something. And then we will hear each other again like next week, I think. So goodbye.
Bye.
Bye-bye.
Au revoir.
Was macht dich eigentlich so Franzosen in letzter
Zeit? Weiß ich doch nicht.